Hallo und herzlich willkommen zu Radio Brinkmann an diesem wunderschönen Mittwochabend. Ich bin Linda übrigens und ich habe heute einen Gast hier im Studio. Und zwar einen systemischen Coach namens Susanne Henkel. Hallo.
Hallo Linda.
Hi. Wir werden uns heute über dein systemisches Coaching unterhalten. Wir werden uns darüber unterhalten, wie es ist, wenn man sich in veränderten Lebenssituationen wiederfindet, wie man damit umgehen kann, sowohl privat als auch beruflich, wie die Macht der Gedanken den Heilungsprozess vorantreiben kann. Genau, darum wird es heute gehen, aber erstmal gebe ich dir das Wort. Liebe Susanne, erklär uns doch mal, wer du bist, was du heute machst.
Linda, vielen, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich ganz, ganz arg, hier zu sein. Und klar, ich stelle mich sehr, sehr gerne vor. Du hast ja schon gesagt, mein Name ist Susanne, mein Nachname ist Henkel, also Susanne Henkel. Ich bin 41 Jahre. Ich komme ganz ursprünglich mal aus Dresden, lebe aber mittlerweile hier um die Ecke in Neu-Isenburg und habe da auch meine systemische Coaching-Praxis.
Super, schön, dass du heute hier bist. Genau, kommen wir doch erstmal dazu. Warum bist du denn systemischer Coach? Wie kam es denn dazu?
Ich glaube, ich habe mich schon immer für Menschen und für ihre Geschichten interessiert. Ich habe ganz ursprünglich mal Germanistik und Romanistik studiert, also viel mich schon in den Geschichten anderer bewegt und habe ein tiefes Interesse für Menschen. Also ich glaube, was auch ein ganz wichtiges Kriterium für diesen Job ist, man muss Menschen mögen, um mit ihnen in einer wertschätzenden und respektvollen Art und Weise zu arbeiten. Und irgendwann in meinem Leben habe ich gedacht, dass es Zeit ist, vielleicht nochmal was anderes zu machen. Ich habe, wie gesagt, erst studiert, dann habe ich mich selbstständig gemacht mit einer Kommunikations-, Promotion- und Eventagentur, die habe ich auch immer noch. Und ich denke, das sind jetzt so 6 Jahre in etwa. Da wurde der Wunsch immer stärker, intensiver mit Menschen zu arbeiten und vor allen Dingen auch eine Tätigkeit auszuüben, die Menschen was bringt. Und so bin ich dann zu der Idee gekommen, eine Coaching-Ausbildung zu machen. Ich habe dann einige Zeit recherchiert, was und wo, also was für mich das Richtige ist, welche Coaching-Richtung und wo ich das machen kann. Und habe dann die Ausbildung gemacht über 2 Jahre und dann meine Praxis eröffnet und arbeite seitdem zu der Tätigkeit in der Agentur eben als systemischer Coach.
Okay. Wer kommt denn da so zu dir? Was sind, mit welchen Anliegen kommen deine Klienten zu dir? Was unterscheidet sich denn jetzt erstmal? Vielleicht fragt man sich, wenn man gerade zuhört, gut, ich habe eine veränderte Lebenssituation, ich brauche da irgendwie Hilfe. Mhm. Warum, wo ist der Unterschied zum Beispiel zwischen einem Psychologen und zwischen einem Coach? Mhm.
Okay, das sind jetzt einige Fragen auf einmal.
Ja, das stimmt.
Ich versuche, die jetzt mal chronologisch abzuarbeiten. Also wer kommt zu mir? Das ist ganz unterschiedlich. Ich habe im Prinzip zwei Anknüpfungspunkte. Zum einen arbeite ich in und mit Unternehmen. Das heißt, die HR, also Human Resource Abteilungen, kontaktieren mich für ihre Mitarbeiter, um mit denen entweder Einzelcoachings zu machen. Da geht es dann oft eben um Führungskräfte oder Leute, die neu in der Führungsrolle sind und besser mit ihrem Team klarkommen sollen. Oder Human Resource Abteilungen buchen mich für ganze Team-Coachings, also dass ich mit mehreren Leuten gleichzeitig arbeite in den Unternehmen. Das ist sozusagen das eine Standbein. Und das andere Standbein ist, dass Leute auch ganz privat zu mir kommen. Also die finden mich irgendwie im Internet und haben ein privates Thema, irgendwie privat eine veränderte oder eine anstrengende Lebenssituation und melden sich dann und kommen privat. Genau. Das sind so die zwei Klientelgruppen, sag ich mal. Und die andere Frage war, glaube ich, was der Unterschied zwischen Therapie und Coaching ist. Also eine Therapie richtet sich ja ganz strikt an Leute, die wirklich eine psychopathologische Erkrankung haben. Also sowas wie eine diagnostizierte Depression, eine Essstörung, ein Burnout, ein fortgeschrittenes. Die gehören zu einem Therapeuten. Ein Coach soll sich unbedingt davon abgrenzen, dass er mit diesen Leuten nicht arbeitet und dann auch so, ich sag mal, so stark der Berufsethik verpflichtet ist, dass er diese Leute weiterverweist an einen Kollegen aus dem therapeutischen Bereich. Ein Coach arbeitet mit Menschen, die keine psychopathologische Erkrankung haben, aber trotzdem irgendwie ein Thema haben, sag ich mal. Sich wünschen, dass sie eine positive Veränderung herbeiführen können, sich wünschen, dass sie aus einer Krise rauskommen, aus einer Stagnation herauskommen. Aber die Trennlinie ist, alles, was psychopathologisch diagnostizierbar ist, gehört in eine Therapie und alles, was das nicht ist, kann von einem Coach betreut werden.
Das bedeutet, ich komme zu einem Coach, wenn ich eben also eine temporäre Veränderung zum Beispiel gerade habe.
Ja, würde ich unterschreiben, ja.
Ja, und eben nicht irgendwie etwas, was ich schon längerfristig irgendwie, na gut, was sich längerfristig das aufgebaut hat, natürlich schon, klar. Aber deswegen habe ich ja dich auch heute hier eingeladen, weil wir vielleicht auch Zuhörer und Zuhörerinnen haben, die sich in einer veränderten Lebenslage befinden. Und dort eben vielleicht einfach ein paar Anstöße oder Hilfe benötigen, um eben mit dieser veränderten Situation umzugehen. Man kennt das ja, dass man oft so in seinem Mikrokosmos ist und vielleicht einfach gar nicht nach links und rechts und über den Tellerrand schaut, um eben einfach neue Lösungen für sich zu finden. Genau. In welchem Alter sind denn ungefähr so deine Klienten, die da so zu dir kommen? Kann man da irgendwie sagen, das betrifft eher...
Also ich glaube, dass sich das in den nächsten Jahren stark verschieben wird. Also im Moment sind das Leute, ich sage mal, ab 5 Jahre jünger als ich, also so 35, 36 bis hin zu 60, 65. Ich denke aber, dass das Thema Coaching in den nächsten Jahren mehr und mehr an Bedeutung gewinnen wird, dass die jüngeren Generationen da schon ganz anders rangeführt werden heute. Also wenn wir uns so Themen angucken wie Meditation, Achtsamkeit, Selbstliebe, das sind ja auch alles so im weitesten Sinne Coaching-Themen oder zumindest flankierende Themen. Das heißt, ich glaube, jüngere Menschen wachsen mit einer viel größeren Selbstverständlichkeit auf, dass es total normal ist, wenn es mal irgendwo klemmt, dass man sich dann auch mal Hilfe von außen holen kann. Deswegen gehe ich davon aus, dass in den nächsten Jahren die Altersgrenze sinken wird, also dass auch immer mehr junge Leute kommen werden.
Also könnte man auch sagen, es gibt eine höhere Bereitwilligkeit, auch über Probleme zu sprechen, auch mit anderen Menschen darüber zu sprechen und auch offen darüber zu reden.
Ich denke schon, dass sich das dahin entwickelt. Ich glaube, dass das Bewusstsein immer stärker oder immer größer wird, dass kein Leben, keine Vita einwandfrei oder störungsfrei ist, sondern dass ein Leben eben immer geprägt ist von Aufs und Abs. Und das können eben auch mal Abs sein, die so eklatant sind, dass wir damit alleine nicht zurechtkommen und dass wir uns dann Hilfe suchen.
Ne? Okay, soweit erstmal. Dann hören wir doch passend zu Radio Brinkmann, dem Sender ohne Werbung, ohne Staumeldung und ohne schlechte Nachrichten, einen Song namens Medizin. Ja, hallo zurück bei Radio Brinkmann, dem Sender mit der besten Medizin und dem gesunden Sound. Ich bin Linda und ich habe heute einen Gast, Susanne Henkel, einen systemischen Coach, die ihre Praxis in Neu-Isenburg hat. Und ich dachte mir, da sie ja vielleicht auch in einer Situation sind, die ungewohnt einfach für sie ist und den alltäglichen Rahmen sozusagen sprengt, dass es doch da immer schön sein kann, wenn man da jemanden mit Rat und Tat zur Seite zu stehen hat, der vielleicht auch nicht aus dem familiären Umfeld kommt. Manchmal kann das ja auch einfacher sein. Ich weiß nicht, dazu kannst du vielleicht auch was sagen, Susi, wenn man vielleicht auch manchmal mit jemandem über solche Probleme spricht, der eben nicht aus dem familiären Umfeld oder Freundeskreis ist und da vielleicht eine objektivere Sicht hat. Siehst du das auch so?
Ich glaube, es ist unabhängig davon, ob es jemand aus dem Familien- oder Freundeskreis ist, ist das Coaching-Gespräch eine andere Art von Gespräch. Also natürlich soll man das nutzen, wenn man ein intaktes soziales Umfeld hat, mit seinen Freunden, mit seiner Familie viel und über alles zu reden, was einen belastet. Ein Coaching-Gespräch ist aber ganz anders aufgebaut. Es ist nämlich komplett frei von Ratschlägen, was ja wiederum das Gespräch mit der Familie oder mit der besten Freundin oder dem besten Freund ja auszeichnet. Also, dass da jemand ist, der dann aus seiner Lebensrealität heraus einen Ratschlag gibt. Wir im Coaching sagen, wir machen das genau eben nicht, weil wir ja nicht die Experten in der Lebensrealität des Klienten sind, sondern wir sind die Experten darin, einen Rahmen aufzumachen, einen Prozess zu gestalten, in dem der Klient über das Gespräch mit uns seine eigenen Lösungen für seine Themen finden kann. Deshalb würde ich in jedem Fall, unabhängig davon, dass ich es selbst beruflich mache, würde ich wirklich jedem raten, der irgendwie eine Situation hat, in der er das Gefühl hat, sich im Kreis zu drehen oder dass gewisse Muster oder Verhaltensweisen sich immer wieder wiederholen, dass er immer wieder vor denselben Themen steht, der einfach unzufrieden ist, der was ändern will, dem würde ich das auf jeden Fall raten, es mal mit einem Coaching auszuprobieren, weil durch die Technik des Coaching-Gespräches eben die eigenen Antworten zutage gefördert werden.
Man nennt diese Taktik auch Hebammen-Taktik, wenn ich mich recht erinnere, oder?
Sehr gut recherchiert. Es geht zurück auf die sogenannten sokratischen Dialoge. Also es kommt aus der Philosophie und man könnte auch sagen, dass das Coaching quasi sich entwickelt hat aus der Philosophie und natürlich aus der Psychologie, Psychotherapie. Und diese Hebammenkunst bedeutet, dass in diesen sogenannten sokratischen Dialogen, die damals geführt worden sind, durch eine ganz gezielte zirkuläre Fragetechnik, so nennt man das, dem Befragten geholfen wurde, seine Antwort zu gebären. Deswegen also diese Hebammentechnik, ja.
Also die Antworten stecken im Prinzip schon in einem, man muss sie nur herauskitzeln und du schreibst dann nicht in dem Moment vor, machen Sie es doch mal so und so oder das kommt dann nicht vor.
Überhaupt nicht, weil es gibt Untersuchungen, die sagen, dass von den Ratschlägen, die man so am Tag, in der Woche, im Leben erhält, dass man ungefähr 10% dieser Ratschläge versucht umzusetzen. Wie viel davon dann gelingen, steht noch auf einem ganz anderen Blatt. Aber an und für sich ist das Geben und das Annehmen von Ratschlägen eine ziemlich sinnlose Sache. Deshalb halten wir uns mit Ratschlägen komplett zurück, sondern haben eben auch dieses humanistische Menschenbild, dass wir sagen, jeder Mensch trägt bereits alles in sich. Der kennt bereits jede Lösung, der weiß ganz genau, was er machen muss, um aus seiner Krise oder aus seinem Problem rauszukommen. Es ist vielleicht nur für den Moment irgendwie der Zugang blockiert. Und das wird dann eben mithilfe eines Coaches oder eines Coaching-Gespräches zutage gefördert. Aber es geht immer darum, dass wir davon ausgehen, dass der Klient das alles hat, was er braucht, um mit der Situation klarzukommen.
Das bedeutet, man braucht eigentlich auch wirklich ein enormes Empathievermögen und trotzdem aber dann eine professionelle Sicht, ne, auf den Klienten und sein Problem. Kannst du das denn so auch dann auf dich selbst anwenden, beziehungsweise, um noch weiterzuführen, die Frage, gab es irgendwie mal ein einschneidendes Erlebnis, wo du auch nicht vor- und zurück wusstest, weswegen du dich dann auch entschieden hast, vor allem auch systemisches Coaching zu machen?
Ich muss mich immer sehr konzentrieren, damit ich mir deine Fragen merken kann. Ja. Das waren jetzt schon wieder zwei. Also die erste Frage war, ob ich die Coaching-Techniken auf mich selbst anwende. Also ob ich die im Selbstcoaching quasi. Ja, das kann man natürlich schon viel auch für sich selbst anwenden. Und ich würde sagen, dass eine total positive Nebenwirkung dieser Tätigkeit als Coach oder der Coaching-Ausbildung auch ist, dass ich nochmal einen ganz anderen Blick und eine ganz andere Haltung auf mich selbst und aufs Leben bekommen habe. Das hilft mir schon in meinem Alltag Tag ein, Tag aus. Da benutze ich ganz viel von, auch für mich selbst, ja. Die andere Frage war, ob es bei mir ein einschneidendes Erlebnis gab. Also ich glaube, jeder Lebenslauf ist von einer Vielzahl von sicherlich einschneidenden oder auch schmerzhaften Ereignissen geprägt. Wir kommen da alle nicht irgendwie komplett unbeschadet durch. Ich habe aber früh irgendwie intuitiv das Gefühl gehabt, dass es einen großen Unterschied ausmacht, wie ich diese Ereignisse bewerte. Also mir kann und auch mir sind im Leben schlimme Dinge passiert, aber ich bin ja immer frei, wie ich diese Dinge interpretiere und welche Schlüsse ich daraus ziehe. Es gibt so ein schönes Zitat, das ist, glaube ich, von Anais Nin, einer amerikanischen Schriftstellerin, die hat gesagt, wir sind einer Wirklichkeit nicht ausgeliefert, denn wir können sie gestalten oder irgendwie sowas. Wobei ich jetzt gerade schwanke, ob das wirklich von ihr ist oder ob ich jetzt den Urheber verwechsle. Aber für mich war das immer entscheidend festzustellen, dass mein Blick auf die Welt entscheidend dafür ist, wie glücklich oder wie unglücklich ich bin. Also mein Blick auch auf die Dinge. Und das ist was ich schon lange vor meiner Coaching-Ausbildung quasi hatte und gemacht habe und was sich dann aber durch die Ausbildung nochmal vertieft hat.
Vielleicht sollten wir auch nochmal so ein bisschen darauf zu sprechen kommen, was jetzt eigentlich systemischer Coach bedeutet, denn es gibt ja verschiedene Coaching-Formen. Vielleicht magst du gerade mal erklären, was systemisch eigentlich bedeutet in dem Zusammenhang.
Also es ist kein Sprachfehler, das heißt nicht in Wirklichkeit systematisch oder sowas, obwohl mir das auch immer wieder begegnet. Das systemisch bezieht sich darauf, dass wir davon ausgehen, dass Menschen sich immer in einem System bewegen. Also wenn wir nochmal an die zwei Klientengruppen denken, die ich betreue, sowohl die Leute, die im beruflichen Kontext irgendwie ein Coaching aufsuchen, sind in ein System eingebunden, nämlich in ihr Firmensystem, in ihr Abteilungssystem. Also natürlich auch die Leute, die aus privaten Gründen ein Coaching aufsuchen, die sind in ihrem Familiensystem eingebunden oder in ihrem Freundeskreissystem. Und wir systemischen Coaches gehen davon aus, dass alles immer eine Wechselwirkung aufeinander hat. Also wir können auch ein Mitglied dieses Systems nicht isoliert betrachten, sondern wir müssen immer gucken, in was für Wechselwirkung oder Wechselbeziehung steht er denn zu den anderen Systemmitgliedern. Was nicht bedeutet, dass wir die immer alle mit in die Praxis holen. Das ist also jetzt nicht, dass da, wenn einer irgendwie kommt, weil er gerade ein Thema in seiner Beziehung hat, dass dann der Mann zwangsläufig auch anrücken muss oder die Kinder oder die Eltern oder die Schwiegereltern. Aber in der Betrachtungsweise beziehen wir das immer ein, dass man das Individuum nicht losgelöst von seinem ihn umgebenden System betrachten kann.
Mhm. Was gäbe es denn noch für andere Coaching-Formen, für die du dich jetzt aber erstmal nicht entschieden hast?
Mhm. Also grundsätzlich muss man vielleicht nochmal sagen, dass der Begriff Coach an sich überhaupt nicht geschützt ist. Also das ist, es gibt keine anerkannte, kein zertifiziertes Gütesiegel oder sowas für Coaches oder Coachings. Also jeder kann heute, der glaubt, er hat irgendwas, was er der Welt gerne mitteilen möchte, kann sich ein Firmenschild machen und kann sich Coach nennen. Also diese sogenannten Live-Coaches oder sowas, da steckt meistens überhaupt gar keine Ausbildung dahinter. Von den zwei, ich sag mal, renommiertesten und auch mittlerweile durch Coaching-Verbände geschützten und in der Qualität geprüften Ansätzen gibt es eben einmal das systemische Coaching, das, was ich mache, und einmal das neurolinguistische Programmieren, das NLP. Ich habe mich gegen das neurolinguistische Coaching oder gegen das neurolinguistische Programmieren entschieden, weil ich selbst gewisse Vorurteile dagegen hatte, weil das oft für so Verkaufsschulungen und sowas benutzt wird. Was aber nicht heißt, dass das das Einzige ist, was man damit machen kann. Also das ist auch ein sehr, sehr guter Coaching-Ansatz. Es war nur einfach nicht meiner.
Mhm. Du hast ja gesagt, wir bewegen uns alle in verschiedenen Systemen, egal ob privat oder beruflich. Wenn es jetzt aber doch um sowas ganz Konkretes geht, wie halt eine Partnerbeziehung, die irgendwie nicht richtig läuft, machst du dann auch Partner-Coachings oder kommt man wirklich nur alleine zu dir in die Praxis?
Das ist immer eine Frage des Auftrags. Also ich mache das auch. Ich habe auch Paare, die zu mir in die Praxis kommen. Aber wenn jetzt mich eine Frau oder ein Mann eben alleine anruft und auf der Suche nach Hilfe ist, dann verdonnere ich die nicht dazu, dass sie jetzt ihren Partner mitbringen muss. Wenn sich ein Paar gemeinsam entscheidet, an der Beziehung arbeiten zu wollen, dann arbeite ich mit beiden. Also es sieht dann meistens so aus, dass wir eine Sitzung gemeinsam haben, dass ich dann in den meisten Fällen vorschlage, mich mit jedem einmal alleine zusammenzusetzen und dann nochmal eine gewisse Anzahl von gemeinsamen Sitzungen zu machen.
Wie lange dauert dann immer so eine Sitzung bei dir und wie häufig setzt du die an oder ist das ganz unterschiedlich je nach Problem, Person?
Also im Durchschnitt dauert eine Coaching-Sitzung 1,5 Stunden. Es können auch mal 2 Stunden werden, also ich breche dann nicht ab, wenn wir gerade irgendwo mittendrin sind, wo sich gleich ein Knoten löst. Das ist aber im Übrigen auch ein Unterschied zur Therapie. Eine Therapiesitzung ist meistens 50 oder 60 Minuten, ist viel kürzer. Also Coaching 1,5 bis 2 Stunden. Und im Normalfall schlage ich meinen Klienten immer vor, alle 2 Wochen. Es gibt so in beide Richtungen Ausnahmefälle. Also wenn jemand jetzt wirklich in einer ganz akuten Krise steckt, und ich das Gefühl habe, also für den Moment würde es dem vielleicht wirklich doch auch gut tun, häufiger zu kommen. Dann sage ich am Anfang auch mal wöchentlich, wenn ich, wie gesagt, nur das Gefühl habe, der Klient will das auch so. Und in die andere Richtung, wenn jemand im Prinzip sein Thema schon, also auch schon auf einem sehr guten Weg ist, sein Thema zu klären, hat aber vielleicht von der Firma 10 Coaching-Sitzungen bekommen und wir sind jetzt nach 5 eigentlich schon auf einem echt guten Weg, dann schlage ich häufig vor, ob wir die Intervalle vergrößern wollen, sodass er noch quasi länger in den Genuss eines Coachings kommen kann, also noch länger die Möglichkeit hat, sich regelmäßig mit mir zusammen zu reflektieren, aber dass wir eben nicht mehr uns alle 2 Wochen treffen, sondern vielleicht alle 4 Wochen.
Wie kann ich mir denn eigentlich so diese Situation in deiner Praxis vorstellen? Ja, also da wird es ja wohl keine Couch geben und du sitzt dahinter, sondern sitzt ihr euch gegenüber und erhaltet euch ganz. Wie ist da so die Situation in deiner Praxis? Vielleicht kannst du dazu mal was sagen.
Also ich habe tatsächlich eine Couch, aber auf der sitze ich. Okay. Nein, also ich habe so eine kleine Zweisitzer-Couch, auf der sitze ich meistens und da gegenüber stehen 2 Sessel und da sitzt dann der Klient oder wenn es 2 sind, sitzen da die 2 Klienten. Das ist total entspannt bei mir. Also bei mir gibt's immer irgendwie einen Kaffee oder einen Tee oder ein paar Kekse, wer das gerne möchte. Wir nehmen uns am Anfang Zeit, um natürlich erstmal alle offenen Fragen zu klären oder vielleicht auch, wenn jemand aufgeregt ist, um das abzubauen. Und dann führe ich die Leute einfach dadurch, indem ich immer wieder Fragen stelle. Ich dokumentiere relativ viel, das heißt, da steht immer ein Flipchart. Ich schreibe wichtige Dinge auf das Flipchart mit. Es gibt auch Situationen, wo die Klienten selbst irgendwas an das Flipchart schreiben. Das wird hinterher immer abfotografiert und entweder, also mittlerweile ist es vermerkt mehr so, dass die Klienten sich das selbst abfotografieren. Jeder hat sein Smartphone einstecken und mit nach Hause nehmen. Früher war es noch so, dass ich das abfotografiert habe und dann ganz ordentlich per E-Mail nach der Sitzung geschickt habe. Aber das, wie gesagt, die wollen das meistens gleich abfotografieren und mitnehmen.
Das bedeutet, du wendest dann auch innerhalb des Gesprächs verschiedene Methoden vielleicht an, um denjenigen, außer jetzt diese Hebammenkunst, die wir schon besprochen hatten, um denjenigen irgendwie auf eine Lösung, mit dem auf eine Lösung hinzuarbeiten. Genau, was für Methoden wendest du denn vielleicht noch an?
Also das eine ist diese gezielte Fragetechnik, die sich im Prinzip durch das ganze Coaching-Gespräch durchzieht. Das andere ist aber, dass wir auch bestimmte analoge Interventionen haben, so nennen wir das. Ich finde diesen Begriff ein bisschen unpassend. Das sind eigentlich Methoden oder Interventionen, die darauf abzielen, den Klienten mal so ein bisschen aus der Kognition, also aus dem ständig Nachgrübeln, Nachdenken rauszuholen und ihn stattdessen oder ihm stattdessen die Möglichkeit zu geben, so ein bisschen mehr in die Intuition, ins Fühlen zu gehen, also so ein bisschen auch das Unterbewusste anzuzapfen. Weil wir haben ja vorhin gesagt, wir gehen davon aus, die Klienten haben alle schon ihre Antworten parat. Warum kommen sie manchmal nicht drauf? Weil eben manchmal zwischen der Antwort der Verstand steht. Also, dass sie alles zu sehr durchdenken, dass sie eine korrekte Antwort geben wollen und dass sie deswegen nicht auf das kommen, was eigentlich in ihrem Bauch, in ihrer Intuition, in ihrem Unterbewusstsein längst ist. Und deshalb machen wir oder haben wir eben Methoden zur Verfügung, um dieses Unterbewusstsein so ein bisschen anzuzapfen, also die so ein bisschen ins Fühlen und Spüren gehen. Da bewegt man sich mal im Raum oder es gibt Methoden, die so ein bisschen an Familienaufstellung im weitesten Sinne erinnern, nur dass wir dann vielleicht nicht verschiedene Menschen in den Raum stellen, sondern dass die Klienten von mir Figuren bekommen, die sie in Beziehung zueinander setzen und dann selbst da drauf gucken auf dieses Bild, was sie aufgestellt haben und dann ihre Erkenntnisse daraus ziehen. Ich das wieder unterstütze mit den gezielten Fragen. Also immer so ein bisschen weg von dem Üblichen hin zu einer neuen Art, die Dinge zu betrachten.
Okay, dann würde ich sagen, lassen wir das doch gerade mal sacken. Die ganzen Informationen, die wir bisher jetzt schon von Susi bekommen haben, die auch alle sehr interessant sind, und hören noch mal ein bisschen Musik und danach geht's auch schon weiter. Willkommen bei Radio Brinkmann, dem Sender ohne Werbung, ohne Staumeldungen und ohne schlechte Nachrichten. Und noch eine gute Nachricht dazu: Wir sind ein offenes Radio. Das bedeutet, Sie können jederzeit, während wir hier live on air sind, das erkennen Sie an dem Licht über unserer Tür, können Sie gerne reinkommen, sich angucken, was wir hier so machen, können sich Lieder wünschen oder auch einfach nur mal zuschauen. Wir sind direkt im Erdgeschoss, wenn Sie vor der Rezeption stehen. Rechts, da steht auch ein großes Banner, also nicht zu verfehlen. Kommen Sie gerne vorbei, wenn Sie mal ein bisschen Abwechslung vom Krankenhausalltag brauchen. So, ich habe Susanne Henkel zu Gast. Sie ist systemischer Coach, systemisch eben, weil sich alle Menschen ja in einem System befinden, sei es familiär, freundschaftlich, beruflich. Genau. Wir haben gerade schon einiges besprochen und ich würde jetzt gerne auf deiner Internetseite, da steht, dass es eben diese negativen Glaubenssätze gibt und du hast vorhin auch schon mal erwähnt, dass es eben ganz wichtig ist, häufig nicht in was für einer Situation wir uns befinden, sondern wie wir diese eben bewerten. Kannst du erklären, was es mit diesen negativen Glaubenssätzen auf sich hat? Ist das genau das, was ich gerade auch nochmal wiederholt habe, dass das eben unsere Sicht der Dinge ist? Oder wie ist das gemeint?
Ja, das hast du sehr präzise eigentlich schon zusammengefasst. Ich muss an der Stelle aber, und das passt zum Glück auch nochmal, meinen missglückten Zitierungsversuch von vorhin korrigieren. Genau. Ich habe gesagt, wir sind einer Wirklichkeit nicht ausgeliefert, denn wir können sie gestalten. Also das Zitat geht schon in die Richtung Glaubenssätze. Allerdings hatte ich den falschen oder die falsche Verfasserin angegeben. Das ist nicht Anaïs Nin, das ist natürlich Paul Watzlawick.
Gut, so, haben wir das notiert?
Das lag mir auf dem Herzen, weil ich ein bekennender Paul Watzlawick-Fan bin. Da kann ich jetzt nicht anfangen, seine Zitate einem anderen in die Schuhe zu schieben. Also, was sind negative Glaubenssätze? Tatsächlich ist es so, dass wir heute wissen, dass eine Vielzahl aller psychischen Probleme vor allen Dingen auf die Existenz von Glaubenssätzen zurückgeht. Also, ich mache mal ein Beispiel. Eine junge Frau, die vielleicht irgendwie so aufgewachsen ist, dass sie zu dem Schluss gekommen ist, dass sie nur geliebt wird, wenn sie Leistung bringt. Also weil vielleicht die Eltern besonders ehrgeizig waren, vielleicht wurde sie besonders gelobt, wenn sie eine 1 geschrieben hat, vielleicht gab es Ärger, wenn sie mal eine 3 oder eine 4 geschrieben hat. Die hat also irgendwie in sich den Glauben manifestiert, für Leistung gibt es Liebe. Die geht irgendwann in den Beruf und mit ziemlicher Sicherheit ist es eine Kandidatin, die irgendwann darauf zusteuert, dass sie einen Burnout kriegt, weil sie keine Grenzen setzt, weil sie glaubt, dass sie die Anerkennung im Job eben über viel Leistung, über noch mehr Leistung bekommt. Das heißt, die verhält sich ihrem ureigenen Glauben entsprechend. Liebe gibt es oder Anerkennung gibt es für Leistung und versucht, dem gerecht zu werden. Das ist ja kein unumstößlicher Fakt. Also es ist ja nicht, wenn wir jetzt die Möglichkeit hätten, zu überprüfen, ob diese Aussage 1000% wahr ist, würden wir natürlich zu dem Schluss kommen, ja, nee, stimmt eigentlich nicht. Also es gibt nicht nur für Leistung Liebe, sondern kleine Kinder werden einfach dafür geliebt, dass sie da sind. Süße Hunde, Babys werden einfach dafür geliebt, dass sie da sind. Also es ist eigentlich eine Fehlinterpretation. Und diese negativen Glaubenssätze sind im Prinzip Fehlinterpretationen von zurückliegenden Ereignissen, aus denen wir eine für uns unumstößliche Realität abgeleitet haben, nach der wir uns verhalten und die uns dann in unserem Leben stark einschränken kann. Also es können auch so generelle Sätze sein wie, die Welt ist ein unsicherer Ort. Also wenn ich glaube, dass die Welt tatsächlich ein unsicherer Ort ist, werden mir wahrscheinlich zwei Sachen passieren. Zum einen werde ich wie durch Zauberhand immer wieder in Situationen kommen, in denen sich das bewahrheitet, dass die Welt ein unsicherer Ort ist. Und zum anderen schränke ich vielleicht sogar meinen Bewegungsradius ein. Ich gehe nicht mehr, wenn es dunkel wird, vor die Tür. Ich gehe nicht mehr an Orte, die mir unbekannt sind, weil ich ja glaube, dass die Welt ein gefährlicher Ort ist. Das heißt, diese negativen Glaubenssätze sorgen dafür, dass ich immer weniger frei bin in meiner eigentlichen Entfaltung.
Diese Glaubenssätze manifestieren sich aber dadurch, dass man sie eben schon seit Kindesbeinen oder meinetwegen auch später, aber schon seit geraumer Zeit irgendwie immer wieder für sich so aufgenommen hat.
Man hat die mal erlebt und dann richtet man den inneren Fokus darauf. Das heißt, einem ist es einmal passiert und dann wird man ganz aufmerksam und wartet darauf, dass es das zweite Mal und das dritte Mal und das vierte Mal passiert, sodass die dann zur eigenen Realität werden. Was man dabei aber missachtet oder was durch den Raster rutscht, sind die Gegenbeispiele, die natürlich auch passieren. Also ich kann es mal mit einem etwas lustigeren Glaubenssatz machen, der auch nicht negativ ist, sondern der eher ganz hilfreich ist. Ich habe zum Beispiel den Glaubenssatz, dass ich immer einen Parkplatz finde. Also egal, wann ich nach Frankfurt in die Stadt finde, ich gehe davon aus, ich finde immer einen Parkplatz. Dieser Glaubenssatz ist dadurch entstanden, dass ich, als ich, keine Ahnung, meinen Führerschein, mein erstes Auto hatte, ich bin eher so der Typ, ich komme immer auf den letzten Drücker, ich also gezwungen war, davon auszugehen, okay, 5 Minuten vor der Angst, ich muss jetzt gleich in der Stadt einen Parkplatz finden. Ich bin losgefahren das erste Mal und habe einen Parkplatz gefunden. Also hatte ich so den ersten Moment, wo ich dachte, alles klar, in der Stadt gibt es doch immer einen Parkplatz. Beim nächsten Mal ist mir das vielleicht wieder passiert. Bis heute glaube ich, dass das immer so ist, aber wenn ich ganz genau überlege, gibt es natürlich auch 1000 Beispiele, wo ich natürlich nicht sofort einen Parkplatz gefunden habe, sondern genauso wie alle anderen 10 Mal um den Block reisen musste. Zu glauben, dass mir das aber immer passiert, also dass ich immer Glück habe, dass ich immer einen Parkplatz finde, hat sehr positive Auswirkungen auf mich, nämlich, dass ich niemals gestresst mich in mein Auto setze, wenn ich in die Stadt fahren muss, wohingegen andere sich ja schon gar nicht mehr trauen, mit dem Auto in die Stadt zu fahren, weil sie eben glauben, sie finden keinen Parkplatz. Ich fahre entspannt dahin, ich fahre nicht schon 2 Stunden vorher los, ich nehme das alles easy, ich komme gelassen an. Das ist das Resultat davon, zu glauben, dass etwas irgendwie ist, auch wenn es natürlich nicht in der Realität immer zu 100% so ist.
Das bedeutet aber auch, dass so ein Glaubenssatz zu meiner Realität werden kann, weil ich eben eine andere Einstellung zu den Dingen entwickle.
Ja, weil ich nur noch die Beispiele wahrnehme, die meinen Glaubenssatz bestätigen. Also ich nehme nur die Beispiele wahr, wo ich tatsächlich einen Parkplatz finde, wohingegen die, in denen ich keinen Parkplatz gefunden habe, ich will ja auch meinen eigenen Glaubenssatz gar nicht loslassen, die lasse ich so links liegen. Und dadurch wird es zu meiner Realität. Aber objektiv betrachtet ist kein Glaubenssatz, weder ein positiver noch ein negativer Glaubenssatz, eine absolute Realität. Es ist immer nur eine Interpretation der Umstände.
Hilfst du denn deinen Klienten und Klientinnen dabei, neue Glaubenssätze für sich zu formulieren, oder arbeitet man denn eher, sag ich mal, an alten negativen Glaubenssätzen und versucht die irgendwie ja, beiseite zu schaffen?
Also beides. Man guckt sich die alten negativen, einschränkenden Glaubenssätze an, sowas wie ich bin es nicht wert, geliebt zu werden oder nur schlanke Menschen werden geliebt oder ne, da gibt es ja eine Vielzahl von wirklich furchtbaren Dingen, die man glauben kann oder Kinder, die aufgewachsen sind mit du musst leise sein, um nicht zu stören oder sowas, dass die dann später im Erwachsenenalter sehr introvertiert, sehr zurückgezogen sind, nicht trauen, sich nach vorne zu gehen. Also man muss die erstmal finden, diese Glaubenssätze. Und dann muss man natürlich als erstes mal betrachten, wann waren die denn für was gut? Also oft ist es so, dass diese negativen Glaubenssätze auch eine Zeit hatten, wo die sehr wichtig für uns waren, weil sie uns vor irgendwas geschützt haben. Das muss man zum einen erstmal honorieren und anerkennen. Und dann muss man anfangen, die Wirklichkeit zu untersuchen. Also ist dieser Glaubenssatz wirklich wahr und was macht er mit dir? Also was bist du für ein Mensch, wenn du wirklich glaubst, um geachtet oder um gemocht zu werden, darfst du nicht laut sein und darfst du mit deiner eigenen Meinung nicht so vorpreschen. Was wirst du für eine Person, wenn du dich dieses Glaubenssatzes gemäß verhältst? Willst du diese Person sein? Wie wäre dein Leben ohne diesen Glaubenssatz? Und gibt es vielleicht sogar Beispiele schon mal, wo du doch eine laute Person warst, wo du doch nach vorne gegangen bist und dennoch irgendwie Anerkennung und Achtung bekommen hast? Also man muss den dann wirklich so wie so eine Zwiebel schälen, bis man an den Punkt kommt, wo der Klient bereit ist anzuerkennen, ja, okay, das ist nicht die Realität, das ist meine Interpretation der Realität gewesen. Und alles, was ich quasi für mich konstruiert habe in meinen Gedanken, das kann ich auch wieder dekonstruieren. Da kann ich auch einen anderen Glaubenssatz dagegen setzen, der genauso wahr ist.
Das bedeutet, du besprichst aber auch mit deinen Klienten und Klientinnen auch eben die Vergangenheit. Also es kann dabei auch schon auch mal um die Kindheit gehen, was ich jetzt ganz typisch halt eigentlich eher bei einem Psychologen einordnen würde. Aber da kommt man wahrscheinlich auch bei deinem systemischen Coaching nicht drum rum, oder?
Das ist ein zweischneidiges Schwert. Also es gibt noch krassere Coaching-Ansätze, das sogenannte lösungsorientierte Kurzzeit-Coaching. Würdest du so einen Coach hier sitzen haben, der würde sagen, keinen einzigen Blick in die Vergangenheit, es wird sofort abgebrochen. Ich mache das mit meinen Klienten immer so ein Stück weit, weil es einfach auch die Erwartungshaltung der Menschen ist. Ich finde es ganz schwer, jemanden dahin zu bringen, dass man die Zukunft verändern kann, wenn man die Vergangenheit gar nicht anguckt. Ich als Coach brauche es nicht. Also ich muss auch die Vergangenheit eines Klienten gar nicht verstehen. Manchmal ist es für den Klienten wichtig, da nochmal hinzugucken und dann begleite ich ihn natürlich dabei. Und wenn wir diese Glaubenssätze oder wenn wir diese Glaubenssatzarbeit machen, müssen wir natürlich insofern mal gucken, dass wir sagen, welche Glaubenssätze hast du denn und wo kommen sie her? Aber dann geht eigentlich auch ganz schnell der Switch in die Zukunft zu sagen, ja, aber was möchtest du denn stattdessen? Also wenn dich das hemmt und einschränkt, was weiß ich, du möchtest gerne Politikerin werden, hast aber eben den Glaubenssatz, nicht laut sein zu dürfen oder nicht deine Meinung stark vertreten zu dürfen, dann ist es natürlich schwierig, weil als Politikerin, die auf der Bühne stehen muss, die Reden halten sollte, musst du diesen Glaubenssatz überwinden. Also dann gucken wir sehr schnell, wo möchtest du hin, was möchtest du stattdessen und wie können wir das erreichen?
Was sind so die typischen Probleme, die bei dir besprochen werden? Kannst du da so ein Feld aufmachen und sagen, also das sind wirklich so ganz konkrete Beispiele, das begegnet mir immer wieder, das scheint einfach vielen Menschen da ähnlich zu gehen, dass das eben Schwierigkeiten hervorruft?
Also natürlich ist im beruflichen Kontext so ein Dauerbrenner das Thema Stress und Überforderung, dass Menschen es nicht mehr gelingt, zur Ruhe zu kommen, sich abzugrenzen. dass sie ihre Arbeit als sehr belastend wahrnehmen, wobei auch da wir schon wieder ganz nah dran an der Glaubenssatzarbeit sind, ne? Weil warum gelingt ihnen die Abgrenzung nicht? Warum können sie ihrem Chef nicht abends um 6 oder um 7 sagen, so, ich gehe jetzt nach Hause, warum glauben sie, sie müssen da sitzen bleiben? Also ne, alles, was mit dem Thema Belastung, Überlastung zu tun hat, kommt häufig vor. Dann ist es häufig so, dass Leute das Gefühl haben, dass Dinge sie überrollen oder dass sie so gelebt werden, also dass sie die Selbstwirksamkeit, die Selbstverantwortung verloren haben und sich die zurückerarbeiten wollen, also dass sie mit irgendwelchen Situationen konfrontiert werden, wo sie das Gefühl haben, den Einfluss oder die Macht auf diese Situation verloren zu haben. Konflikte mit anderen Menschen sind natürlich immer wieder ein Thema. Ja, und dieser partnerschaftliche Aspekt, aber auch das hat ja viel mit Konflikten dann zu tun. Ne? Konflikte, Kommunikation, also wie funktioniert zwischenmenschliche Kommunikation? Wie grenze ich mich ab? Wie finde ich für mich auch heraus, was ich eigentlich will?
Das bedeutet, das hat auch ganz viel dann einfach mit einer Selbstreflexion zu tun.
Total.
Ne? Eben irgendwie nicht zu sagen, gut, diese Situation ist so und so und darin sind jetzt irgendwie nur andere schuld und ich kann da gar nichts machen, sondern wie kann ich irgendwie mich aus dieser Situation rausnehmen oder sie verbessern oder eben meine Gedanken anders oder mir andere Glaubenssätze zulegen, meine Gedanken anders steuern, sodass sich eben diese Situation nicht mehr als irgendwie auswegslos oder so für mich anfühlt.
Mhm. Also unterm Strich ist natürlich Coaching eine geleitete Form der Selbstreflexion. Also ich glaube schon, dass je selbst wir uns selbst und unsere Gefühle, unsere Reaktionen, unsere Verhaltensmuster kennen und verstehen, umso besser können wir sie im Zweifelsfall verändern, aber in jedem Fall können wir umso besser natürlich auch in die Interaktion mit anderen Menschen treten, weil was sehr oft zwischen uns und einem anderen und einer friedvollen, wertschätzenden, respektvollen, gelungenen Kommunikation steht, ist gar nicht, dass wir beide nicht dieselbe Sprache sprechen, sondern ist, dass jeder von uns mit seinen eigenen Themen im Gepäck vor dem anderen steht und dass das in den Ring geworfen wird und dass das die Sache schwierig macht, wenn wir es schaffen, für uns selbst eine größtmögliche Klarheit, einen größtmöglichen Frieden, eine größtmögliche Vergebung vielleicht auch mit irgendwelchen Themen zu erreichen, umso entspannter können wir natürlich auch mit anderen kommunizieren, weil wir werfen nicht mehr unsere eigenen Themen in den Ring.
Ja. Also Gedanken haben enorm viel Macht, das hast du auch nochmal ein bisschen rausgearbeitet. Wie ist denn das jetzt, du hast nämlich auch einen Podcast, da kommen wir auch später nochmal drauf zu sprechen, da hast du mit einer Kollegin dich besprochen über Placebo-Effekte. Mhm. Möchtest du da, bevor ich es ein bisschen näher zusammenfasse, möchtest du dazu uns mehr erzählen? Das ist nämlich auch sehr interessant, wozu einfach Gedanken in der Lage sind, ja? Das werden Sie hier vielleicht im Krankenhaus auch schon gemerkt haben, dass eben eine positive Einstellung einfach auch wirklich beim Heilungsprozess enorm helfen kann.
Ja, das ist auch, das war unter anderem auch so ein Aspekt, warum, als du mir hier von dem Radio und sowas erzählt hast, ne, warum ich auf die Idee gekommen bin, dass es doch ganz schön wäre, wenn wir uns mal unterhalten, weil ich eben auch ganz fest davon überzeugt bin, dass ein Großteil des gelingenden Heilungsprozesses davon abhängt, wie man die Situation als Patient oder als Angehöriger beurteilt, in der man da gerade steckt. Und ich glaube, der Placebo-Effekt, den du gerade angesprochen hast, und Coaching hängen auch ganz eng zusammen. Denn ich glaube, es war sogar auch Sokrates, der das erste Mal von dem Placebo-Effekt gesprochen hat. Ich glaube, er hieß damals noch anders, aber der zum Beispiel sich damals dafür eingesetzt hat, dass Patienten gezielt mit einer Fehldiagnose dass die Heilung gezielt mit einer Positivdiagnose angeregt wird. Also, dass man einem Patienten eben nicht sagt, du hast XY und es sieht schlecht für dich aus, sondern dass man ihm stattdessen sagt, das wird alles gut, in wenigen Wochen bist du wieder gesund, weil man damals schon beobachtet hat, dass diese, das ist ja keine Fehldiagnose, aber diese Positivdiagnose, die nicht der Wahrheit entsprochen hat, durchaus dazu geführt hat, dass eine Heilung eingetreten ist. Jetzt hat sich inzwischen natürlich unsere Ethik und unsere Moral dahingehend entwickelt, dass wir nicht mehr Patienten einfach irgendeinen Unsinn erzählen können, ja, wenn sie eine Krankheit haben, die schwerwiegend ist. Aber der Grundgedanke ist ja immer noch der gleiche, dass wir mit einer positiven Einstellung und mit dem Glauben daran, dass sich etwas verbessert, durchaus Prozesse auch im Körper auch tatsächlich nachweisbar auslösen können, die dann dazu führen, dass sich etwas verbessert. Wohingegen wir mit einer negativen Haltung oder eben mit so einem das geht auf keinen Fall gut und das wird nicht klappen. Das nur begünstigen, dass es tatsächlich nicht gut geht und dass es nicht klappen wird.
Ja. Dazu eine kleine Anekdote. Ich habe sowas Ähnliches auch schon mal erlebt. Mhm. Ich hatte mir mal den Kieferast gebrochen und danach, nach der OP, blieb meine Lippe irgendwie so nach rechts verschoben. Und damals war ich 22, also das sah total daneben aus. Und blieb dann auch über 3 Monate so. Und ich bin natürlich dann immer wieder zum Arzt und sagte, hier, was kann man denn da machen? Wie sieht's aus? Und da sagte der, ach, also wenn das jetzt schon 3 Monate so ist, dann bleibt das auch so. Darauf können Sie sich einstellen.
Okay.
Und ich dachte natürlich, also erstens, wie kann er das sagen? Weil er konnte das ja auch irgendwie jetzt nicht absolut so feststellen und das dann irgendwie einem 22-jährigen Mädchen mitzuteilen, das war natürlich ganz schrecklich für mich. Und dann habe ich mir gedacht, nee, also das kann ich mir nicht vorstellen, dass das jetzt so bleibt. Ich glaube, dass das wieder wird, ja. Habe dann immer so ein paar Übungen gemacht, wobei ich nicht unbedingt glaube, dass es nur was damit zu tun hatte und irgendwann ist es einfach wieder normal geworden. Mhm. Und dann bin ich hinterher auch zu diesem Arzt gegangen, habe ihm gesagt, also wissen Sie was, warum haben Sie mir das denn damals gesagt? Sie wussten es ja noch nicht mal genau, Sie hätten ja sogar sagen können, das wird bestimmt schon wieder. Ne? Und allein mit dieser Einstellung, da fühlt man sich erstens viel besser und man sieht dann auch, das geht natürlich nach und nach, war nicht auf einmal wieder gerade, dann nimmt man auch diese Schritte viel eher wahr. Mhm. Ne? Wenn man schon mit so einer negativen Einstellung daran geht, dann denkt man nur, oh, na toll, jetzt ist es ja immer noch schief, anstatt zu denken, ach, ist ja schon ein bisschen weiter in die Mitte gerückt, ne? Also ich glaube da auch, dass das ganz viel bewirken kann. Also, gibt es dazu denn auch irgendwelche Studien oder dergleichen?
Es gibt eine Vielzahl von Studien, die inzwischen den Placebo-Effekt ja nachgewiesen haben und sogar, habe ich kürzlich gelesen, gibt es Studien, die einen positiven Effekt nachweisen, wenn man den Patienten sagt, dass es ein Placebo ist. Also das ist in der Tat nicht von der Hand zu weisen und man sollte sich da intensiv mit beschäftigen. Und ich finde auch gerade das, was du geschildert hast, dieses Thema Arztgespräch. Also ich meine, es gibt ja immer mehr Initiativen, wo Ärzte und Mediziner auch anders oder neu auf den Umgang mit Patienten in sehr belastenden Situationen geschult werden. Ne? Wie führe ich positiv ein Gespräch, weil das ganz, ganz entscheidend ist. Es gibt eine Geschichte zu diesem Placebo-Effekt aus dem Zweiten Weltkrieg. Da wird erzählt, dass eine Krankenschwester in einem Lazarett gearbeitet hat und da eben eine Vielzahl von schwerst verwundeten Soldaten liegen hatte, aber leider keinerlei Schmerzmittel mehr hatte und den allen dann Infusionen mit Kochsalzlösung angehängt hat und ihnen aber erzählt hat, dass das eben ein neues, sehr, sehr starkes Schmerzmittel ist und dass es ihnen in Kürze besser gehen wird. Und tatsächlich war es so, dass diese Soldaten kurz darauf berichtet haben, dass sie weniger Schmerzen haben. Inzwischen ist man, glaube ich, auch so weit, dass man einigermaßen erklären kann, wie dieser Placebo-Effekt funktioniert oder zumindest einen Teil davon. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz komplexes Thema. Aber ein Teil ist der, dass der Körper in Erwartung dieser Hilfe körpereigene schmerzlindernde Substanzen ausschüttet, und zwar sogenannte Endorphine. Und dadurch dann der Schmerz tatsächlich durch die körpereigenen Endorphine bekämpft wird und gar nicht mehr die Schmerzmittel von außen braucht. Aber es geht eben auch, glaube ich, noch viel tiefer. Es hat nicht nur was mit einer Ausschüttung von Endorphin oder im Gegensatz dazu Adrenalin zu tun. Es geht eben auch tatsächlich darum, dass das Glück, was wir im Leben empfinden, glaube ich, ganz maßgeblich von der Beschaffenheit unserer eigenen Gedanken abhängt. Im Leben außerhalb des Krankenhauses, aber im Leben mit irgendeinem Krankheits- oder Krankenhauskontext erst recht. Dass wir uns da überlegen, als Angehörige auch, ne, wie gehen wir mit Kranken in der Familie um? Was hilft? Hilft wirklich mitleiden? Also hilft am Bett sitzen und mitweinen und es ist alles so schlimm und ich kann mir das so gut vorstellen, wie schlecht es dir gerade geht? Oder hilft eher zum Beispiel ein Pläne machen? Was machen wir alles, wenn du hier aus dem Krankenhaus rauskommst? Und ich persönlich glaube, dass das Mitleiden oder auch das Selbstleiden, wenn man betroffen ist, eben nicht hilft, weil was dann passiert ist, wir schrauben uns in so eine sogenannte Problemtrance rein. Also wir gehen immer tiefer, ein Stockwerk um Stockwerk weiter runter in den Keller, da wo die ganzen Probleme sind. Und aus diesem Kellergeschoss dann wieder rauszukommen und irgendeine Lösung oder irgendeine Veränderung oder irgendeine Zuversicht zu entwickeln, ist wahnsinnig schwer. Wenn wir aber gar nicht in den Keller fahren, sondern eben aus diesem Problemumfeld uns sofort rauskatapultieren, indem wir eben zum Beispiel darüber reden, was wir alles für Pläne und was wir alles für Ziele haben, wenn die Krankheitsphase vorbei ist, wenn wir wieder gesund sind, dann schüttet das natürlich Glückshormone zum einen in unserem Körper aus, aber diese Zuversicht kann, glaube ich, jenseits des Messbaren so viel bei Patienten und bei Angehörigen bewirken, dass wir uns alle jederzeit fragen sollten, welche Farbe wollen wir unseren Gedanken geben, denn das beeinflusst, wie unser Leben ist.
Das ist doch gerade ein sehr schönes Schlusswort. Wir sind aber noch nicht am Ende. Wir haben noch eine Stunde. Wir haben jetzt gerade Halbzeit hier bei Radio Brinkmann. Heute am Montag bis 20 Uhr senden wir noch. Wir hören jetzt gerade noch mal ein bisschen Musik und dann unterhalten wir uns über ein Seminar, was Susanne Henke nächstes Jahr leiten wird, wo auch noch Meditation und Yoga eine Rolle spielen, verbunden mit dem systemischen Coaching. Aber da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Hallo und herzlich willkommen bei Radio Brinkmann. Sie hören uns auf Kanal 1 oder vielleicht auch gerade im Foyer. Wenn Sie hier entlang schlendern, können Sie auch immer noch sehr gerne reinkommen. Wir sind, wenn Sie an der Rezeption stehen, einmal nach rechts gehen. Da gibt es auch einen Ausgang und da finden Sie uns. Ein Banner ist aufgestellt. Sie können gerne reinkommen und auch meinem Gast heute, der Susanne Henke, Systemcoach ist sie, systemischer Coach, Entschuldigung. Können Sie auch noch mal Fragen stellen, wenn Sie auch interessiert sind an Ihrem Angebot. Wir haben Flyer ausliegen vorne an der Rezeption. Finden Sie so einen Aufsteller und da haben wir dann auch noch mal Flyer, die Sie gerne mitnehmen können. Nicht nur für sich, auch für Ihre Bekannten und Verwandten, wenn Sie denken, gut, das könnte irgendwie jemandem gerade weiterhelfen, weil er sich eben in einer veränderten Lebenssituation wiederfindet, wo es einfach nicht schaden kann. Ein bisschen Hilfe zu bekommen. Genau. Wir haben gerade ein sehr anregendes Gespräch über Placebo-Effekte geführt und was positive Gedanken bewirken können. Die wünschen wir natürlich auch Ihnen hier, da Sie ja im Krankenhaus sind. Ne? Bleiben Sie positiv. Bewahren Sie die Sonne im Herzen oder irgendwie so sagt man das, glaube ich. Wir kommen jetzt aber noch auf ein spezielles Angebot zu sprechen von Susanne Henke und ihrem Team in dem Moment. Und zwar gilt das für alle Frauen, einmal hingehört. Dort sind eben Teilnehmerinnen gefragt. Ganz kurz, ist das auch geplant? Wir reden gleich darüber, was da alles geplant ist. Ist das auch mit Männern geplant, vielleicht auch in Zukunft, dass man das umsetzen kann?
Ich bin mir nicht sicher, ob das die Themenkombination Männer so anspricht, aber grundsätzlich, wenn es dann eine Nachfrage gibt, jederzeit.
Ne? Also auch die Männer, aufgepasst. Das könnte auch trotzdem spannend sein für Sie. Genau, ihr habt nämlich zu viert, du mit Kolleginnen, die nochmal ganz spezielle Eigenschaften mitbringen und Qualifikationen, ein Seminar geschaffen, das nächstes Jahr im Schwarzwald stattfindet, wo ihr eben Körper und Geist sozusagen miteinander verbindet. Das bedeutet, es wird Yoga und meditative Übungen geben, genauso wie aber in Verbindung mit dem systemischen Coaching. Möchtest du gerade das nochmal umreißen, wann es stattfindet, wo und wie ihr darauf gekommen seid?
Gerne. Also ich sage vielleicht erst nochmal kurz was, worum es da genau geht und dann so die Eckdaten, wo, wann, wie. Wir richten uns speziell an Frauen, weil wir glauben, dass Frauen ein bisschen anfälliger dafür sind, in so Lebenskrisen reinzustolpern und dann auch ganz schlecht da wieder rauszukommen, weil Frauen leider oft nicht achtsam genug mit sich selbst sind, weil immer alles andere wichtiger ist. Ne? Die Kinder, der Haushalt, der Job, der Mann, die Eltern, die vielleicht pflegebedürftig sind und Frauen so ein bisschen dazu neigen, sich da immer so hinten anzustellen und sich nicht um sich zu kümmern. Unser Coaching- und Yoga-Retreat richtet sich speziell an Frauen nach besonders beanspruchenden Lebenssituationen oder Krisen. Also wenn, ich sag mal, der Peak der Krise vorbei ist, aber man dann natürlich echt irgendwie erschöpft, kraftlos, ja, vielleicht so ein bisschen wie so ein, als hätte man so ein paar seiner echt schönen strahlenden Federn verloren, dann da so zurückbleibt. Die Krise hat man jetzt zwar gemeistert, aber irgendwie ist man total gestresst gewesen. Stress ist ja im Übrigen auch was sich im Körper manifestiert, auch über den eigentlich stressauslösenden Faktor hinaus. Also selbst wenn der schon vorbei ist, kann es sein, dass der Körper immer noch weiter in so einem Stressprogramm fährt. Und um diesen Situationen zu begegnen, also Frauen wieder zu helfen, sich zu sortieren, Kraft aufzubauen, Kraft zu tanken, sich positiv zu motivieren, haben wir eben dieses Coaching- und Yoga-Retreat für Frauen ins Leben gerufen. Und das findet nächstes Jahr, wie du schon gesagt hast, im Schwarzwald statt. im Seminarhaus Hollerbühl, und zwar vom 10. bis zum 15. August 2019. Man kann sich da auf meiner Homepage informieren und da kann man sich auch anmelden, wenn man das möchte. Und unsere Idee ist eben, dass wir sagen, Coaching und Yoga haben zwei Sachen im Prinzip gemein, nämlich die Idee, dass je besser, und auch das habe ich vorhin schon gesagt, je besser wir uns selbst eigentlich kennen, je besser wir in der Lage sind, unsere Verhaltensmuster zu verstehen, umso besser gelingt es uns, aus diesen Verhaltensmustern herauszutreten in eine Zukunft, die vielleicht dann von weniger Kummer, weniger Leid und mehr Fülle oder mehr Glück geprägt ist. Das macht Coaching über die sogenannten Asanas, also diese Körperübungen, die dir ja immer genau zeigen, wie du dich fokussieren musst, wo deine Grenzen vielleicht sind, deine persönlichen, wo du noch Entwicklungspotenzial hast. Und Coaching macht es eben auf die Art und Weise, über die wir vorhin schon gesprochen haben. Aber das beides in Kombination und dann dazu noch Meditation, dazu noch Achtsamkeitsübungen, dazu vielleicht auch, wenn die Gruppe das möchte, mal einen Abend, an dem wir mal eine Familienaufstellung machen, ist eben ein wunderbarer Rahmen, dass Frauen untereinander in einer extrem wertschätzenden, geschützten, liebevollen Atmosphäre miteinander ihre Themen, die sie vielleicht schon Jahre mit sich rumtragen, wirklich abschließen können, zur Seite packen können und dann gestärkt wieder nach Hause fahren können, um einen Neustart in irgendeiner Form hinzulegen.
Also würdest du sagen, auch gerade diese Verknüpfung von Meditation, Yoga und dann eben den Gesprächen sorgt irgendwie dafür, dass man so eine Rückkehr zu sich selbst findet oder auch einfach lernt, mehr auf sich zu hören und das eben auch verbinden kann. Also wie du auch gerade schon meintest, Stress manifestiert sich auch im Körper, dass man da irgendwie merkt, zum Beispiel auch, wie angespannt man eigentlich die ganze Zeit ist, da auch mal loslassen kann in Form dann des Yogas oder der Meditation, dass das einfach auch ganz wichtig ist, das miteinander dann zu verknüpfen, gerade nach so einer Situation, wenn man schon da raus ist und dann eben ja so unter Stress zurückbleibt.
Ja, also zum einen ist natürlich das Implementieren von so Ritualen, sei es jetzt irgendwas Sportliches oder was Körperbetontes wie Yoga oder eben Rituale, die so in die Achtsamkeitsrichtung gehen, wie Meditation, haben natürlich auch immer ganz viel mit Selbstliebe und Selbstachtung zu tun, ne? Wie viel Zeit nehme ich mir eigentlich dafür, dass es mir am Tag gut geht? Also starte ich den Tag eben schon mit einer Yoga-Praxis oder mit einer Meditation, die ich dafür nutzen kann, mich zum Beispiel, und da schließt sich auch der Kreis zu dem, was wir eben gesagt haben, mich zum Beispiel auf das Positive zu fokussieren, was wahlweise, was ich gestern erlebt habe, oder das Positive zu fokussieren, was ich heute erleben möchte. Also, dass ich lerne, meinen Tag achtsam zu gestalten, in Kombination dann mit diesen Coaching-Aspekten, die eben ja ganz viel mit Selbstreflexion zu tun haben, die ganz viel damit zu tun haben, sich selbst aus der Distanz ein bisschen anzuschauen, sich selbst besser zu verstehen, vielleicht alte Wunden sich schließen zu lassen, alte Themen vergeben zu können, einfach einen Schritt raus in ein neues Verhalten gehen zu können. Das ist eben, glaube ich, eine ganz, ganz tolle und ganz hilfreiche und ganz intensive Kombination.
Wer wird denn da noch mit dabei sein bei diesem Seminar? Oder machst du dann auch noch Yoga, Susi? Wie sieht's aus?
Auf gar keinen Fall. Ich mache vielleicht mit. Aber ich unterrichte das nicht. Also, wir sind da bei den meisten Seminaren zu viert. Das kann immer mal ein bisschen variieren. Es wird auch nicht das einzige Seminar bleiben, was wir jetzt auf der Homepage haben, sondern da wird es einige mehr geben. Aber das Kernteam besteht aus lauter Freundinnen von mir. Tatsächlich, weil ich das ein wunderschönes Gefühl finde, mit Frauen, die mich schon lange Jahre in meinem Leben begleiten, zusammenarbeiten zu können. Vor allen Dingen, wenn die natürlich noch irgendwas mitbringen, was dazu passt und was hilfreich und nützlich für die Teilnehmerinnen ist. Und uns allen ist gemein, dass wir diese Situation kennen, also dass wir alle schon unterschiedlichste Krisen im Leben hatten oder Einbrüche oder gescheitert sind mit irgendwas und dass wir irgendwie da auch rausgekommen sind und heute echt entspannt und glücklich und selbstbestimmt leben und es weitergeben möchten. Das eine, also für den Bereich Yoga wird es meine Schulfreundin, also die kenne ich seit der 5. Klasse, Simone sein, die ist Ashtanga- und Hatha-Yoga-Lehrerin, hat ein eigenes Yoga-Studio in Barcelona. Die kommt extra für die Retreats. Die kümmert sich um diesen Yoga-Bereich. Dann wird dabei sein meine Freundin Anja. Ist ebenfalls angehende Yoga-Lehrerin, aber vor allen Dingen auch für den Bereich Meditation und Achtsamkeit zuständig. Und meine liebe Freundin Silke, das ist unsere Happiness Managerin. Silke ist für alles Organisatorische zuständig und auch so den Bereich Social Media, alles, was da so dazugehört und vor allen Dingen für alle Fragen, Themen, die die Teilnehmerinnen vor Ort haben, ist dann Silke die richtige Ansprechpartnerin.
Ihr seid denn also alle vier auch vor Ort?
Wir werden meistens alle vier vor Ort sein. Das kann immer mal sein, dass das irgendwie terminlich nicht funktioniert oder dass man mal einen austauschen muss. Wir haben noch ein paar mehr im Team gegen jemand anders, aber wir sind so das Kernteam, die das Konzept zusammen erstellt haben. Und wir sind halt, ich glaube, dass die Energie, die von uns ausgeht, sich eben auch in die Gruppe sehr gut übertragen lässt.
Was kannst du denn jetzt unseren Zuhörerinnen sagen, ne, wenn die das hören, sagen, oh, Yoga, das habe ich ja noch nie gemacht, Meditation, da bin ich viel zu hibbelig für, ne, das ist irgendwie nichts für mich. Was kannst du denen da mit auf den Weg geben oder sie motivieren dafür?
Also ich kenne diese Vorurteile sehr gut. Ich habe mich auch jahrelang vor Yoga und vor Meditation gedrückt, indem ich gesagt habe, das ist überhaupt nicht meins. Unser Wunsch ist es, dass wir diese Themen so vermitteln wollen, dass jeder merkt, das ist wirklich was für jeden und man kann es genau in seiner Geschwindigkeit, in seiner Intensität, in seinem Tempo, in sein Leben integrieren und es hat nur positive Folgen. Also Meditation bedeutet nicht bei uns, dass man 36 Stunden schweigend gegen die Wand gucken muss, um sich in irgendeinen anderen Bewusstseinszustand zu schießen, sondern Meditation bedeutet bei uns, in kleinen Sequenzen üben, sich zu fokussieren, üben, was Meditation überhaupt bedeutet, nämlich, dass man belastende Gedanken loslassen kann, üben, sich zu fokussieren auf die schönen Dinge. Eine Meditation kann auch mal sowas wie ein Silent Walk durch den Schwarzwald sein oder eine Schreibmeditation. Das kann eine Dankbarkeitsübung sein. Also das ist nicht dieser vorurteilsbeladene Aspekt der Meditation. Also da muss bei uns keiner Angst vor haben. Und im Bereich Yoga geht es uns vor allen Dingen darum, so ein bisschen klar zu machen, was ist Yoga? Auch diese, also wenn heute jemand anfangen möchte mit Yoga, der weiß doch gar nicht, was soll er denn machen? Hatha-Yoga, Ashtanga-Yoga, Vinyasa-Yoga, Yin-Yoga. Also da musst du ja schon Spezialist sein, um überhaupt zu wissen, wo du hingehen musst im Fitness- oder im Yoga-Studio. Wir wollen gezielt erklären, was ist Yoga, welche Stile gibt es, was sind die Unterschiede, warum diese Atemtechnik im Yoga, was hat die Meditation mit dem Yoga zu tun, also wirklich für Einsteiger geeignet und auf eine Art und Weise, da lege ich meine Hand für ins Feuer, die echt jedem Spaß macht und wo ihr da mitkommt, auch vom Fitnesslevel her. Also wenn jemand jetzt seit Jahren mit Sport nichts am Hut hat, muss er keine Angst haben, dass er da bei uns nicht mitkommt, weil Yoga kann sowieso jeder in seiner Intensität und in seinem Tempo machen. Und umgekehrt, wenn jemand auch sonst in seinem Alltag schon viel Yoga-Praxis hat oder auch schon meditiert, auch für den ist es passend, weil er kann dann ja einfach die Yoga-Übungen in einer höheren Intensität machen. Also, dass er sich dann da nicht langweilt oder dass es dann nicht für sie zu Pillepalle ist. Also ich glaube, wirklich ein rundum Wohlfühlpaket für Menschen, für Frauen, die aus einer belastenden Lebenssituation kommen und die diese Folgen, die diese Krise hat, die trägt, also wenn man Pech hat, kann man die noch jahrelang mit sich rumtragen. Mit so einem Kompakt-Retreat, wo man wirklich mal innerhalb von einer Woche so ein bisschen feucht durchwischt im Körper, aber auch im Unterbewusstsein und im Bewusstsein, kann man diese Leidensphase danach einfach enorm abkürzen.
Wird denn da eine Woche genug sein? Habe ich mich gerade so gefragt.
Also grundsätzlich glaube ich mal, dass alles, was man tut, um eine Veränderung herbeizuführen, schon mal genug ist. Ja, es geht ja erstmal darum, einen Impuls zu setzen. Einen Impuls könnte man auch an einem Wochenende setzen, aber da haben wir tatsächlich gedacht, ein Wochenende, wir würden uns gerne ein bisschen mehr Zeit nehmen. Ich denke, dass eine Woche oder 5 Tage, das kommt immer ein bisschen drauf an, in unserem Fall sind es ja 5 Tage, 10. bis 15., dass das auf jeden Fall super ist, um einen tiefen Einstieg in die Thematik zu machen, um viele Sachen zu zeigen, um viele Sachen anzustoßen. Und um die Teilnehmerin nach Hause zu schicken mit einem neuen Gefühl für sich selbst und einer neuen Fürsorge für sich selbst, die sie dann natürlich in ihren Alltag übertragen müssen, wo sie dann natürlich gefordert sind, da irgendwie am Ball zu bleiben. Aber ich glaube, dass das ist wie so eine Tür, wenn man die einmal aufgemacht hat, selbst wenn man dann nochmal irgendwie schlurimäßig unterwegs ist, aber die geht nicht mehr ganz zu. Also da hat man einen Eindruck von was gewonnen, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass die wenigsten dann darauf in Zukunft verzichten wollen, sondern die werden da dranbleiben, da bin ich mir sicher.
Wie wird es dann bei euch aussehen? Also welche Zeitfenster räumt ihr für was ein? Also wie viel Yoga wird da so am Tag gemacht? Wie viel Meditation? Wie oft Gespräch? Oder kann ich das auch für mich selbst vielleicht ein bisschen entscheiden? Oder wie habt ihr euch das so vorgestellt?
Also es wird jetzt mal vom An- und Abreisetag abgesehen, an jedem Tag zwei Yoga-Einheiten geben, einmal morgens, einmal abends mit unterschiedlichen Yoga-Stilen. Also es gibt ja so aktivierendes Yoga, das wird dann eher morgens passieren, und dann gibt es beruhigendes Yoga, das wird eher abends passieren. Dann wird es wahrscheinlich auch zwei Meditationseinheiten am Tag geben, wobei das eben auch sein kann, dass mal eine Einheit eben eine andere Art von Meditation ist, eben wirklich mal ein Spaziergang oder eine Achtsamkeitsübung oder sowas. Und so in den Mittagsstunden vor oder nach dem Mittagessen wird es immer 1,5 bis 2 Stunden Coaching-Übungen geben. Das findet immer in der Gruppe statt, weil wir auch die positive Energie der Gruppe nutzen wollen. Also dieses sich gegenseitig bestärken, sich gegenseitig unterstützen. Was Frauen, glaube ich, auch wirklich sehr, sehr gut können, auch wenn das oft so ein bisschen hinten überfällt, aber dieser Sisterhood-Gedanke, ne? Also Frauen können unglaublich mitfühlen, solidarisch miteinander sein, und das wollen wir positiv nutzen. Deswegen die Coaching-Übung in der Gruppe. Was jetzt nicht bedeutet, dass man sein Inneres vor allem nach außen kehren muss. Das kann jeder selbst entscheiden, wie viel er da preisgibt. Die Erfahrung aber aus allen Seminaren ist, dass die Atmosphäre immer so wertschätzend und so offen ist, dass ich das noch nicht erlebt habe, dass da jemand mal sich schwer getan hat, irgendwas von sich zu erzählen. Aber es kann jeder für sich selbst regulieren. Und die Übungen dann natürlich auch innerhalb der Coaching-Sequenzen machen, aber auch nachmittags noch im Zimmer oder wenn er irgendwo draußen auf der Hollywood-Schaukel sitzt oder sowas, natürlich auch weiter intensivieren. Auch dadurch, dass man dann mit anderen Teilnehmern sich vielleicht nochmal in einer kleinen Gruppe zusammensetzt und nochmal weiter daran arbeitet, mich nochmal anspricht. Also da gibt es dann noch ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, um da noch weiter in die Tiefe zu gehen.
Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, dass wenn man dann erstmal auch in diesem Rahmen ist, natürlich sich dann auch mit den anderen Teilnehmerinnen, natürlich dann auch außerhalb dieser Gesprächsrunden und so weiter, ne,
Total,
natürlich unterhält.
da entsteht immer eine wahnsinnige Energie. Das ist wirklich, also ich bin jetzt echt kein Typ, der irgendwie zart besaitet oder nah am Wasser gebaut ist, aber in diesen Gruppenseminaren immer dieses positive Bestärken der Menschen untereinander, wenn die einmal ihr Herz geöffnet haben, zu beobachten, da sitze ich auch echt regelmäßig irgendwie am Rand und krieg so ein bisschen glasige Augen, weil einen das echt packt, wenn man das sieht, was Menschen alles können, miteinander können, wenn sie sich darauf fokussieren, sich gegenseitig zu helfen, die eigenen Stärken zu erkennen oder sich zu helfen, sich gegenseitig zu bestärken, statt sich irgendwie rund zu machen oder sich klein zu reden oder irgendwie sowas. Das ist wirklich ganz, ganz toll.
Was ich mich gerade noch so gefragt habe, ist, dass also immer wenn es auch um sowas geht, ne, wie löse ich irgendwie ein Problem oder so, dass dann ganz viel irgendwie, habe ich so das Gefühl, mit Ruhe gearbeitet wird. Also im Sinne von, ne, man macht meditative Übungen, man macht Yoga, man geht irgendwie in den Wald spazieren oder so, ne? Also auch um diese Hinwendung irgendwie zur Natur und so weiter. Warum macht man denn, ich weiß nicht, ob du darauf eine Antwort hast, warum macht man denn zum Beispiel nicht so ein Seminar, was eher zum Beispiel dahin geht, dass man total wahnsinnig aktiv ist? Ja, also mit Kickboxen oder sowas, ja, und totalem Auspowern, um vielleicht auch mal irgendwie was loszuwerden oder sowas. Oder meinst du, das wäre vielleicht dann nicht zielführend, weil man danach eben aber trotzdem mehr seine Gedanken ordnen müsste und sowas dann eher dazu da wäre, um einfach was erstmal loszuwerden, aber nicht um unbedingt neuen Input zu bekommen? Also
Ich
hast du.
glaube, tatsächlich, dass das genauso möglich ist. Also unsers ist es jetzt halt nicht, wobei ich das jetzt nicht ausschließen würde, wenn ich jetzt morgen jemanden kennenlerne, der seit Jahren passionierter Kickbox-Trainer ist und mir die Philosophie dahinter erklärt und wir zu dem Schluss kommen, boah, das passt ja wie die Faust aufs
Ja.
Auge, sich auch in dem Bereich zusammenzutun. Für uns ist das jetzt halt nicht der Fokus. Aber Coaching bedeutet, oder diese Kombination bedeutet für mich nicht, dass zwangsläufig das immer alles in Ruhe passieren muss. Das kann man auch mit einem aktiven Part kombinieren. Die Ruhe ist dafür notwendig, dass Menschen die Möglichkeit kriegen, mal einen Schritt zurückzutreten. Und zwar hinter sich selbst und hinter ihr Problem. Also ich benutze ganz gerne das Bild von: Stell dir mal vor, du bist ein Adler und könntest jetzt in die Lüfte abheben und könntest jetzt die Szene, die dir gerade Probleme bereitet, von oben aus der Luft beobachten. Was siehst du? Beschreibe mir im Detail, was da unten vor sich geht. Was ist aus der Luft, aus der Perspektive des Adlers, deine Interpretation davon? Also dieses Raustreten aus dem Problem und es aus einer anderen Perspektive von oben, man kann auch mal nach rechts fliegen, man kann nach links fliegen, also es aus anderen Blickwinkeln zu betrachten. Dafür brauchst du ein bisschen Ruhe. Ich glaube, das wird jetzt beim Kickboxen schwierig, aber dafür hat das Kickboxen vielleicht den positiven Aspekt, dass man sich ein Ziel setzt, dass man über seine Grenze hinausgeht, dass einem dieses über die Grenze hinweggehen auch für irgendwas hilfreich sein kann. Also habe ich überhaupt keine Vorbehalte gegen.
Okay. Vielleicht auch, um auch nochmal, sage ich mal, dieses Vorurteil oder diese Verknüpfung, die man einfach häufig auch hat, wenn man Meditation oder Yoga hört. Wir haben ja damit gerade schon so ein bisschen was beiseite geräumt, aber viele verbinden das auch mit so einer leichten Esoterik. Kannst du dazu noch was sagen? Bewegt sich das in eine esoterische Richtung oder?
Also ich selbst bin überhaupt kein esoterischer Mensch. Ich habe da nichts gegen. Also für wen das hilfreich ist, der soll das machen, weil auch das ja im Prinzip nur ein Transportmittel ist, um in diese positive Gedankenwelt zu kommen, ne? Über die wir ja vorhin auch schon gesprochen haben. Also wenn jemand dafür sich esoterischer Hilfsmittel bedient, um seine Gedanken umlenken zu können oder um für irgendwas Hoffnung oder Zuversicht entwickeln zu können, dann soll er das bitte machen. Dann ist das gut und richtig. Mein eigener Background ist jetzt tatsächlich eher so ein, also ich komme aus einem christlich geprägten Haushalt. Und ich glaube auch, wenn mich jetzt alle Esoteriker wahrscheinlich dafür aus dem Dorf jagen würden, aber ich glaube, dass alles, was heute auf dem esoterischen Markt sich so tummelt, ja sich auch letztendlich nur aus dem speist, was schon seit Jahrtausenden unsere christliche Tradition ist. Ein bisschen abgewandelt, ein bisschen kompatibler gemacht, vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen spleeniger gemacht oder irgendwie sowas, aber also wer eine gewisse Sehnsucht nach irgendwas hat, kann die meiner Ansicht nach auch in jeder der Weltreligion finden. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden.
Genau.
Ob das bei uns jetzt besonders esoterisch wird, also nein, wir sind vier Frauen mittleren Alters, also zwischen 35 und 42. Wir sind, keine von uns ist Geistheilerin oder Schamanin oder ich weiß nicht was, sondern ja, nee. Also um das kurz zu beantworten, nein, ja, das hat keinen esoterischen Aspekt.
Genau. Das wird nämlich oft miteinander verknüpft, deswegen wollte ich das auch nochmal ansprechen. Ne? Genau. So, dann unterhalten wir uns doch gleich weiter noch ein bisschen darüber und hören doch jetzt nochmal ein bisschen Musik.
Traurigkeit sich transformieren zu.
waren Radio Brinkmann. Schön, dass Sie eingeschaltet haben oder uns gerade auch im Foyer hören, beim Vorbeilaufen. Wir sind der Sender ohne Werbung, ohne Staumeldung und ohne schlechte Nachrichten. Wir haben heute schon eine Menge guter Nachrichten gehört, nämlich dass positive Gedanken den Heilungsprozess beschleunigen können und uns wirklich dabei helfen, ein besseres und erfüllteres Leben zu führen. Dazu habe ich einen Gast heute hier im Studio, Susanne Henkel, systemischer Coach. Und Sie können uns auch immer noch gerne besuchen. Ein halbes Stündchen senden wir noch. Kommen Sie rein, gucken Sie sich mal an, wie so ein Radiobetrieb im Krankenhaus aussehen kann. Wir sind übrigens einer der wenigen Radios im Krankenhaus, Radiokrankenhäuser nicht. Genau, also wenn Sie mal Lust haben, sich anzuschauen, wie das hier so funktioniert, dann kommen Sie gerne vorbei. Sie können sich auch gerne mit uns unterhalten, sowohl on-air als auch off-air. Und Sie dürfen sich auch gerne Songs wünschen, die wir dann hier in unser Programm einbeziehen. Genau. So, jetzt zurück zu Susi und dem Yoga-Retreat mit Meditation und Gesprächsrunden. Wir haben uns gerade darüber unterhalten, dass das im Schwarzwald stattfinden wird, vom 10. bis zum 15. August. Wie viele Teilnehmerinnen können denn da dabei sein?
Also das Retreat wird ab 12 Teilnehmern stattfinden und wir können hochgehen, also wir haben jetzt mal für uns so gesagt circa 16, aber ich glaube von der Location her könnten wir sogar auf 20 Teilnehmer hochgehen plus uns 4, also dass wir dann so 24 Personen maximal wären.
Ne? Ich habe mir die Location auch heute mal angesehen, es sieht wirklich wahnsinnig toll aus, sehr, sehr grün, sehr idyllisch, mit Ziegen sogar.
Ja, ich glaube, es ist mitten im Schwarzwald, ziemlich nah an Freiburg dran, also man kann das auch mit einem Städtetrip davor oder danach nach Freiburg hervorragend verbinden und sich dann eben mal diese Zeit für sich selbst gönnen, denn ich glaube, wenn es einem gerade schlecht geht, ist es besonders wichtig, dass man viel Energie darauf verwendet, gut zu sich selbst zu sein.
Genau. Wir haben uns ja gerade darüber auch unterhalten, dass dann auch nochmal so eine eigene Dynamik innerhalb dieser Gruppen dann entsteht, wenn man eben an sowas teilnimmt, auch gerade dann über einen längeren Zeitraum. Mhm. Bei euch sind jetzt angesetzt 5 Tage. Gibt es denn trotzdem auch noch bestimmte Gruppenübungen, die ihr vorhabt mit den Teilnehmerinnen, von denen du uns berichten möchtest?
Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich genau weiß, was du mit bestimmten Gruppenübungen meinst. Also grundsätzlich finden alle Übungen in der Gruppe statt.
Das bedeutet, ganz kurz, ja? Das bedeutet auch die Gespräche, ja? Also die finden nicht einzeln mit den Personen statt?
Nein, es ist kein Einzelcoaching. Aha. Das könnte ich ja nicht mit 20 Leuten, also dann müsste ich mich ja 24 Stunden am Tag unterhalten, damit jeder ausreichend Zeiten für sein Einzelcoaching hat. Das sind immer gruppendynamische Prozesse, wo mit Hilfe von Übungen an einem Thema gearbeitet wird. Diese Übungen kann man alleine machen, die kann man mit mehreren machen, aber es wird immer wieder, also die Übung wird in der Gruppe vorgestellt, dann kann die jeder entweder alleine oder vielleicht sind es auch mal Übungen, die zu zweit gemacht werden oder die in einer größeren Gruppe gemacht werden und dann gibt es hinterher immer eine Reflexion, dann gibt es hinterher immer so ein Lessons Learned, aber das passiert immer alles zusammen. Wer darüber hinaus eben noch ein vertiefendes Einzelcoaching-Gespräch haben möchte, kann das natürlich on top buchen und dann finden wir da einen Zeitraum. Oder kann hinterher zu mir in die Praxis kommen oder wenn es Leute sind, die gar nicht hier aus der Region kommen, sondern woanders herkommen, kann man so ein Coaching-Gespräch natürlich auch online machen über Skype oder über Zoom.
Mhm. Okay. Um es auch nochmal zu betonen, das soll ja dann eben auch dazu da sein, eben einen Impuls zu setzen, damit man eben so ein bisschen Handwerkszeug auch für sich bekommt, um dann im Nachhinein eben auch weiterhin noch damit zu arbeiten und das eben in seinen Alltag zu integrieren. Denn man darf ja auch nicht vergessen, wenn man dann eben auch in so einem geschützten anderen Umfeld ist, da lösen sich häufiger dann irgendwie Probleme und dann kommt man aber wieder zurück in sein altes Umfeld und dann kann das natürlich auch ganz schnell passieren, dass man dann irgendwie plötzlich wieder wieder dieselben Verhaltensweisen an den Tag legt wie vorher, aber eben, wie du schon gemeint hast, eben dann so eine Tür sich geöffnet hat. Vielleicht auch mal kurz dazu, hast du denn auch mit deinen Klienten und Klientinnen hinterher noch Kontakt und hast dann mal gehört, wie läuft es dann auch hinterher, nachdem sie dann auch so ein Coaching bei dir hatten?
Ja, das kommt immer wieder vor. Also ich fordere das natürlich nicht ein, weil das könnte ich mir jetzt nicht erlauben, dann zu sagen, ja, melden Sie sich doch nochmal in einem Jahr und sagen mir, wie es Ihnen so geht. Aber es gibt natürlich immer mal wieder welche, die mich anschreiben, die mich anrufen, die mich irgendwie wissen lassen, was passiert ist. Und so kriege ich das an der einen oder anderen Stelle schon mit. Und das ist immer wieder faszinierend, dass auch aus Sitzungen, wo ich vielleicht selber gar nicht unbedingt das Gefühl hatte, boah, da ist jetzt der Mega-Knoten geplatzt, aber das doch noch immer sehr lange nacharbeitet in den Teilnehmern und die doch meistens über den Impuls hinaus dann eben weiterarbeiten, auch wenn sie gar nicht mehr im Coaching begleitet werden und dann eben ihr Ziel erreichen. Also diese Rückmeldung hatte ich schon häufiger, dass ich dachte oder dass ich selbst vielleicht mit einem Coaching gar nicht so zufrieden war, weil es meinem eigenen Perfektionismus vielleicht nicht genügt hat, aber gerade die Teilnehmer mir dann eine Rückmeldung gegeben haben und genau das erreicht haben, was sie wollten und ich dann hinterher so gedacht habe, hups, hätte ich jetzt, also ne, dann muss es ja noch sehr intensiv in denen gearbeitet haben, dass das dabei rausgekommen ist, ja.
Kriegen denn die Teilnehmenden auch dann sowas wie so eine Hausaufgabe auf, so nach dem Motto, okay, die Stunde hier mit uns hat jetzt nicht ausgereicht, machen Sie sich mal darüber Gedanken noch zu Hause oder findet das gar nicht statt?
Also es tut nicht Not, um es mal so zu sagen. So ein Coaching-Gespräch ist sowieso sehr, sehr intensiv. Also ich weiß das und ich kriege es aber auch immer wieder von meinen Teilnehmern rückgemeldet, dass die oft sagen, ja, also der Tag danach, ich war dann so mit Nachdenken beschäftigt, ich konnte gar nicht mehr irgendwie so produktiv irgendwas machen oder sowas, weil das noch so in mir gearbeitet hat. Also die Hausaufgabe nimmt sich automatisch mit, weil das, was da angestoßen wird, einfach eine gewisse Zeit braucht, um verarbeitet zu werden. Manchmal gibt es so übereifrige Klienten, die das Gefühl haben, eine Methode oder ein Coaching wirkt nur, wenn sie zu Hause jetzt auch noch weiterarbeiten. Die lasse ich manchmal bewusst in diesem Glauben, vielleicht auch gerade, wenn wir am Anfang unserer Coach-Klienten-Beziehung sind, weil ich ihnen diese Meinung oder dieses Vorurteil nicht zerstören will. Und dann gebe ich denen auch mal eine Hausaufgabe. Aber mehr, weil das deren Erwartungshaltung ist und weil ich die jetzt noch nicht komplett torpedieren möchte oder weil ich das Gefühl habe, die sind jetzt noch nicht an dem Punkt, wo ich ihnen diese Hoffnung nehmen kann, dann gebe ich denen irgendeine Hausaufgabe. Aber tatsächlich mehr für die als für mich oder für den Coaching-Prozess ist es nicht notwendig.
Da könnten wir doch auch mal darauf überleiten, was können denn unsere Zuhörer heute so mitnehmen? Was kann man denn so für zu Hause an Übungen machen? Hast du da ein paar Tipps für uns?
Ach, da gibt es eine ganze Menge. Du musst mich stoppen, wenn ich zu lange reden sollte. Also zum einen möchte ich zwei Sachen anregen, die man mal nachlesen kann, um sie für sich zu probieren. Das eine ist, tatsächlich mal sich im aktiven Zuhören zu üben. Also ganz häufig ist es ja so, dass wenn wir ins Gespräch gehen mit einer Freundin, mit unserem Partner, dass wir nicht aktiv zuhören, sondern dass unsere Haltung eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, die ist, dass wir zuhören, um zu antworten. Also wir sind gar nicht so sehr mit unserer Aufmerksamkeit auf dem, was der andere gerade sagt, sondern wir sind schon viel mehr auf dem, was wir da gleich Schlaues entgegnen können. Und das ist das Gegenteil von aktivem Zuhören. Aktives Zuhören bedeutet, dem anderen Raum geben und vor allen Dingen, was gar nicht einfach ist, uns selbst leer zu machen von unseren eigenen Urteilen über das, was derjenige da erzählt. Also das würde ich ans Herz legen für alle, die daran interessiert sind, eine, ich sag mal, wertschätzendere Kommunikation mit ihren Lieben aufzubauen, dass sie sich verabschieden vom Recht haben oder Meinung kundtun in Gesprächsprozessen und stattdessen sich voll auf ihr Gegenüber konzentrieren, so aktiv, dass sie die Körpersprache wahrnehmen, dass sie die Gestik und die Mimik wahrnehmen, dass sie ganz weg aus dem gehen, was sie jetzt dazu zu sagen haben, sondern einfach nur hinhören und maximal mal mitfühlen mit dem anderen, ohne sofort mit 10 schlauen Ratschlägen um die Ecke zu kommen. Dann auch im Bereich oder aus dem Bereich Kommunikation, was ich sehr ans Herz legen kann, vor allen Dingen für Leute, die viel konfliktreiche Kommunikation haben, also die zum Beispiel immer Stress mit ihrem Partner oder immer Stress mit ihrer Mutter haben. Es gibt da ein Kommunikationsmodell, das heißt gewaltfreie Kommunikation nach Marshall Rosenberg. Ist hervorragend bei Wikipedia erklärt und für erste Versuche reicht es auch, wenn man sich das da mal durchliest. Da geht es darum, dass wir also gewaltfrei meint nicht, wir sollen aufhören, uns auf die Nase zu hauen, sondern dass wir mit unserer Sprache nicht mehr so gewalttätig sind. Also, dass wir bei uns bleiben in unseren Argumenten, dass wir nur schildern, was wir wahrnehmen, was wir uns wünschen, was wir für Bedürfnisse haben, weil wir dadurch dem anderen natürlich mehr Raum lassen, auf unseren Einwand zu reagieren und das Ganze ein bisschen friedvoller ist, als wenn wir direkt mit 35 Forderungen um die Ecke kommen, die wir dem anderen so vor die Füße klatschen. Also die zwei Sachen kann man mal gut nachlesen und kann sie für sich ausprobieren. Was man auch zu Hause hervorragend machen kann, ist so ein Klassiker aus dem Coaching, das ist das sogenannte Reframing, also Frame der Rahmen, Reframing, eine Sache in einen neuen Bezugsrahmen setzen. Als Beispiel, jemand klagt darüber, dass er total unglücklich ist, dass ihm der Jobverlust droht. Und er droht eben in so eine Problemtrance abzurutschen. Also wenn ich meinen Job verliere, dann habe ich nicht mehr genug Geld, dann kann ich die Finanzierungsraten unseres Hauses nicht mehr bezahlen, dann werden wir unser Haus verlieren, dann wird mich meine Frau verlassen, dann werde ich meine Kinder nicht mehr sehen, dann werde ich einsam unter der Brücke enden. Reframing würde jetzt bedeuten, diese Grundannahme in einen neuen Bezugsrahmen zu setzen. Also was kann denn der drohende Jobverlust vielleicht aber noch bedeuten? Und zwar positiv, also bewusst positiv. Und das ist manchmal schwer, weil wir das Gefühl haben, nicht für jede Geschichte, vor der wir gerade stehen, gibt es einen positiven Bezug. Aber ein drohender Jobverlust, da könnte man jetzt überlegen, ja okay, also wenn ich ganz ehrlich bin, mochte ich meinen Job eigentlich schon die letzten 5 Jahre nicht mehr, weil ich kann mich da überhaupt nicht mehr weiterentwickeln. Wenn ich außerdem ganz ehrlich bin, kann ich die Kündigung oder die drohende Kündigung verstehen, weil mein Vorgesetzter hat gesagt, meine Englischkenntnisse sind nicht gut genug. Also könnte ich doch vielleicht das jetzt mal als Warnung nehmen und Englisch lernen. Ich könnte mir auch überlegen, wenn jetzt der Jobverlust droht, was ich eigentlich schon immer mal machen wollte. Das mit dem Haus und mit den Raten für das Haus, ist es wirklich das, was ich will? Will ich dieses Haus und will ich diese Raten abzahlen oder will ich eigentlich meinen Besitz verkleinern und stattdessen mit meiner Familie im VW-Bus um die Welt reisen? Also bewusst aus dieser negativen Interpretation rausgehen, um eine positive dagegen zu setzen. Das muss nicht unbedingt bedeuten, dass wir diese positive auch zu 1000% glauben. Oft fällt es uns leichter, das Negative zu glauben, weil wir so konditioniert sind. Aber wir können damit anfangen zu üben, auch eine positive Blickrichtung zu entwickeln. Und dann ist es oft so dieses Fake it till you make it. Also dann muss man halt ein paar Mal sich immer wieder diese bewusst konstruierte positive Sicht immer wieder und immer wieder vorholen und immer wieder darüber nachdenken, bis man anfängt, auch in dieser Kategorie zu denken. Man kann auch Urteile über andere Menschen reframen. Also wenn mir jemand gegenüber sitzt und ich mir denke, boah, was eine anstrengende Person, was eine Zicke oder was auch immer, kann ich versuchen, genau für diese Person und diese Eigenschaften positive Bezüge zu finden, also anstrengend. Jemand ist anstrengend, weil er vielleicht sehr durchsetzungsstark ist, weil er eine klare eigene Meinung hat, weil er weiß, wo er hin will. Jemand ist zickig, weil er vielleicht nicht alles mit sich machen lässt, weil er deutlich sagt, wann er was gut oder wann er was schlecht findet. Und in dem Moment, wo ich mein Bild von dieser Person reframe, behandle ich diese Person natürlich auch anders. Jemand, der mir gegenüber sitzt und ich denke, du sitzt mir gerade gegenüber, ich würde jetzt denken, du bist eine Zicke, dann ist mein Verhalten dir gegenüber natürlich auch ein ganz anderes, was zu einer Dynamik zwischen uns führt, die auch ganz schwierig wird. Wenn ich aber stattdessen denke, boah, die Linda ist so eine durchsetzungsstarke Person, die so klar ist in dem, was sie will und in dem, was sie nicht will, die bewundere ich dafür, dann behandle ich dich ganz anders. Dann behandle ich dich wie eine Person, vor der ich Respekt habe und die ich schätze. Und dann entsteht zwischen uns eine Dynamik, die total positiv ist. Also, um das kurz einmal zusammenzufassen, Reframing, den Dingen einen anderen Bezugsrahmen geben und das bewusst trainieren. Das kann man jeden Tag 5-mal trainieren. Soll ich noch weiter?
Ja, also ich finde das wahnsinnig interessant, muss ich sagen. Ich schreibe hier auch fleißig mit und werde es zu Hause auf jeden Fall oder die nächsten Tage ausprobieren.
Okay,
ja.
Dann, was im Coaching immer ganz wichtig ist, ist, dass wir mit den Klienten ein Ziel erarbeiten. Also für jede Coaching-Sitzung muss es ein Ziel geben und diese Arbeit an einem Ziel ist etwas, was auch jeder zu Hause machen kann. Ein Ziel ist kein Wunsch. Also, ich möchte glücklich und zufrieden sein, ist kein Ziel, das ist ein Wunsch. Und ob ein Wunsch jemals in Erfüllung gehen wird, das wissen wir nicht. Ein Ziel formuliert sich anders, ich bin glücklich und zufrieden. Und dann kann ich mich fragen, okay, was muss ich machen, um dahin zu kommen? Ja? Also, ich würde Menschen immer dazu anleiten, wenn sie eine oder anregen, wenn sie eine Veränderung in ihrem Leben haben wollen, dass sie sich zunächst einmal Gedanken darüber machen, was ist denn ihr Ziel? Es gibt da zwei ganz, ganz tolle Bücher, die ich empfehlen will. Und zwar sind die von John Strelecki. Das eine heißt Kaffee am Rande der Welt. Und das andere, das ist dann quasi das Nachfolgebuch, heißt Big Five for Life. Im Kaffee am Rande der Welt fragt er oder leitet er an, sich darüber Gedanken zu machen, was ist denn der Zweck deiner Existenz? Also warum bist du hier auf dieser Welt? Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht? Und in dem Buch Big Five for Life regt er an, dass man für sich selbst festlegt, was denn die eigenen Big Five for Life sind, also die eigenen 5 Dinge, die man im Leben unbedingt machen möchte. Und wenn man das einmal für sich definiert hat, kann man bei allem, was einem auf dem Weg begegnet, sich fragen, zahlt das denn auf mein Ziel ein? Und so trifft man in Zukunft viel passgenauere Entscheidungen. Also ich beobachte das oft bei jüngeren Menschen, die sagen, sie finden nicht den richtigen Partner oder immer greifen sie sich den falschen. Ein Mensch, der eine klare Vorstellung davon hat, wie seine Zukunft aussehen möchte, also es gibt ja so gerade bei Frauen, es gibt diese Frauen, die immer schon ganz klar wissen, also ich möchte jung oder zumindest nicht so alt die Mutter werden, ich möchte 2 Kinder haben, ich finde das vielleicht sogar auch toll, zu Hause zu sein und mich um die Kinder zu kümmern, die werden mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit einen Mann heiraten, also einen Mann finden und einen Mann heiraten, mit dem genau das möglich ist. Weil die nämlich bei jedem Mann, der ihnen über den Weg läuft und der sich für sie interessiert, sich fragen unterbewusst, passt der Kandidat jetzt zu meinem Big Five for Life oder zu meinem Lebensplan? Und wenn da so ein windiger, beziehungsgestörter Hallodri ist, der sowieso nach dem ersten näheren Kennenlernen wieder weg ist, dann spüren die das und dann werden die sich auf den nicht einlassen. Die werden nur den nehmen, der zu ihrem Lebensziel passt. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass wir uns klar machen, was wir wollen, wie wollen wir leben, wo wollen wir leben und mit wem wollen wir leben. Und jedes Mal, wenn wir vor einer Weggabelung stehen, uns fragen, okay, passt das, zahlt das auf mein Ziel ein? Zahlt es auf mein Ziel ein, jetzt ins Ausland zu gehen? Oder zahlt es auf mein Ziel ein, doch jetzt den Job anzunehmen, der hier wartet? Was ist mein übergeordnetes Ziel? Wenn ich aber diese Frage nicht stellen kann, weil ich gar nicht weiß, was mein übergeordnetes Ziel ist, dann biege ich mal rechts ab, mal links ab, dann wieder rechts, dann wieder links und komme nirgendwo an, weil ich ja auch gar nicht weiß, wo ich hin will. Deshalb ist es wirklich, wirklich ganz, ganz wichtig, dass wir uns klar darüber werden, was ist eigentlich unser Ziel?
Kann es trotzdem sein, dass man eben aber zwischendurch vielleicht auch Phasen erlebt, in denen so eine Zielsetzung gar nicht so wichtig ist, um eben vielleicht auch offen zu bleiben für Neuerungen, die passieren könnte? Oder würdest du sagen, so ein Ziel, so ein übergeordnetes muss eben eigentlich immer sozusagen über mir und meinen Entscheidungen schweben?
Also ehrlicherweise müsste ich über die Frage jetzt ein bisschen länger nachdenken. Spontan aus dem Bauch würde ich sagen, ein übergeordnetes Ziel. Das ist ja nicht unbedingt mit einem zeitlichen Rahmen verbunden. Ja. Ein übergeordnetes Ziel macht schon Sinn, immer. Und ich habe die Vermutung, dass die Menschen, die sagen, ja, ich habe ja gar kein Ziel, ich brauche ja auch gar kein Ziel, dass da immer irgendwas anderes dahinter steckt, wonach man mal gucken müsste. Dass diese Ziellosigkeit tatsächlich oft gar nicht das ist, was sie eigentlich wollen. Also ich möchte es anders formulieren, ich hatte noch keine Situation, wo ich jemandem abgekauft habe, dass er glücklich mit seiner Ziellosigkeit ist. Und ich meine mit Ziel, auch um das nicht falsch zu verstehen, das müssen nicht so ehrgeizige Ziele sein. Also da geht es nicht darum, das und das will ich leisten oder das und das will ich erreichen. Das können auch so Ziele sein wie, ich möchte mit Menschen arbeiten, ich möchte in der Natur arbeiten, ich möchte diese Welt in Frieden verlassen. Das sind auch Ziele. Also es geht nicht um Leistung, es geht nur darum, wenn ich zum Beispiel mit Menschen arbeiten möchte, wenn ich diese Welt in Frieden verlassen möchte, macht es dann zum Beispiel Sinn, jetzt in den erbitterten Erbstreit mit meinen Geschwistern zu treten, weil ich weiß ja nicht, wann es zu Ende ist. Ja? Also das können auch sehr, sehr weiche und sehr, also eigentlich gibt es, glaube ich, für jeden Menschen ein Ziel.
Ja, ja.
Was ich noch schön finde, ist so ein Dankbarkeitstagebuch zu führen. Das muss man nicht ausufern lassen, also da muss man sich jetzt nicht eine Stunde des Tages blocken, da reicht ein kleines Notizheftchen und 5 Minuten am Morgen und am Abend, aber sich bewusst zu machen, für was man eigentlich am Tag dankbar sein kann, am vorangegangenen oder am Tag selbst, ist auch wieder so eine ganz einfache Übung, um den Fokus raus aus dem Mangel hin zur Fülle zu wenden. Und das hat ja einen Sinn, ja. Also in dem Moment, wo ich eben diesen Fokus auf meiner eigentlichen Fülle habe, was mir alles Gutes passiert, bin ich viel handlungsfähiger, bin ich viel kreativer, bin ich viel energiegeladener. Und das ist echt, also ne, auf den Nachttisch legen, kurz ein paar Notizen machen und total schön ist, wenn man sich das auch vielleicht so Silvester oder sowas dann einfach nochmal anguckt, wie das letzte Jahr so war. Also das macht echt Spaß und das ist eine tolle Übung.
Das kann sogar natürlich sehr lustig sein, wenn man beispielsweise auch so Anekdoten aus dem Alltag ausschreibt, die einen irgendwie zum Lächeln gebracht haben. An die man sich dann vielleicht auch noch natürlich nicht mehr erinnert innerhalb eines Jahres und sich das dann irgendwie an Silvester nochmal zu Gemüte zieht, das kann ich mir vorstellen, dass das auch sehr erheiternd sein kann.
Man kann sich das auch so schön machen. Ich habe das schon geschenkt bekommen und auch schon verschenkt, so ein schön dekoriertes Glas oder sowas mit einem Schraubverschluss, wo man jeden Tag zum Beispiel ein Zettelchen reinlegt, was einem heute Schönes passiert ist. Ja, dann hat man, wenn man das wirklich ganz gründlich ist, hat man am Ende 365 Zettelchen. Und die kann man dann, also dieses Glas kann man dann wirklich am Silvesterabend oder in der Silvester Nacht nehmen und kann da nochmal so reingreifen und dann kann man mal sehen, wie toll sein Jahr eigentlich war. Ja, wohingegen wir ja sonst oft Silvester da sitzen und uns denken, ja gut, ist jetzt halt rum, ne?
Oder ein Glück ist es rum, das nächste Jahr wird besser.
Ja, es reicht dann jetzt auch mit 2018.
Ich finde, das ist eine ganz tolle Idee. Das muss ich mir auf jeden Fall für nächstes Silvester jetzt wissen. Naja, ich kann es ja jetzt noch probieren. Paar Tage sind es ja noch. Genau, ich würde sagen, wir hören noch mal ganz, ganz kurz Musik in einen kleinen Track rein und dann sprechen wir noch mal kurz über die Susi und wie sie auch an sie rankommen, wenn sie denn jetzt interessiert sind, auch mal Coaching-Termine wahrzunehmen. Da werden wir gleich noch mal drüber sprechen. Das war nur ein kleiner musikalischer Ausflug, denn die Zeit rennt uns davon. Und wir wollen aber natürlich auch noch wissen, wo wir Susi denn erreichen können. Wenn man sich erstmal noch mal ein bisschen was anhören möchte von ihr und ihren Kolleginnen, dann können Sie das auf Spotify. Dort hat Susi nämlich einen Podcast. Jeden Freitag wird der veröffentlicht. Susi, magst du dazu noch mal kurz was sagen?
Ja klar, also der Podcast heißt Coaching Bande, den gibt es auch nicht nur auf Spotify, sondern auch auf iTunes und auf allen anderen gängigen Podcast-Dealern. Kann man einfach eingeben bei iTunes oder bei Spotify Coaching Bande, dann erscheint der systemische Coaching-Podcast von meiner Kollegin Astrid Kellenbenz und mir. Wenn man jetzt weder Spotify noch iTunes hat, kann man auch auf www.coachingbande.de gehen und kann ihn sich da anhören.
Den kann man sich auch immer da anhören, nicht nur freitags, ne? Der ist da gespeichert, da können Sie immer drauf zugreifen. Ja. Genau, wenn ich jetzt sage, gut, ich bin interessiert, ich möchte auch gerne mal zu dir kommen, in die Praxis, mit dir reden oder möchte auch an dem Yoga-Treatment teilnehmen. Wie kommen wir da an dich ran?
Also zum einen liegen hier vorne an der Krankenhausrezeption in diesem Flyer-Aufsteller links von der Rezeption sind Flyer von meiner Praxis ausgelegt. Wenn die nicht mehr da sein sollten, kann man einfach auf www.talkabout-coaching.de gehen. Das wird geschrieben wie Englisch Talk, also T-A-L-K, about, A-B-O-U-T-coaching.de. Und da findet man mein gesamtes Angebot, da findet man auch meine Telefonnummer, meine E-Mail-Adresse. Also wer mir jetzt vielleicht auch nach der Sendung einfach eine E-Mail schreiben will, weil er noch eine Frage hat, kann das unverbindlich tun. Sie können mich auch unverbindlich anrufen. Und dieses Coaching- und Yoga-Retreat ist auch auf der Homepage beschrieben. Und das ist so ein echt großes Herzensprojekt, weil ich glaube, dass es genau das ist, was eben Frauen nach so anstrengenden Lebensphasen brauchen, um wieder auf die Füße zu kommen. Und deswegen würde ich da einfach dazu aufrufen, gucken Sie sich's an, wenn Sie irgendjemanden kennen, auf den das zutrifft, empfehlen Sie es weiter. Das wäre mir eine ganz, ganz, ganz besondere Freude.
Genau, also Sie haben jetzt verschiedene Möglichkeiten, um Sie zu erreichen. Sie können natürlich das auch alles nochmal ein bisschen sacken lassen. Wir haben heute ja wirklich viel gesprochen. Wir wünschen Ihnen jetzt auf jeden Fall abschließend positive Gedanken, würde ich sagen. Gute Besserung. Ja. Sowieso, dass Sie nicht mehr allzu lange hier bleiben. Eigentlich hoffen wir ja, dass Sie beim nächsten Einschalttermin gar nicht mehr da sind. Sollten Sie aber noch hier sein, dann ist die nächste Sendung am 21.11. Mittwoch von 18 bis 20 Uhr wieder mit meinem Kollegen Rüdiger Eiermann und die Sendung heißt Musik, die man hören kann. Genau, dann bedanke ich mich recht herzlich, dass du heute hier bei Radio Brinkmann im Sana-Klinikum warst.
Sehr gerne, Linda. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Ja, danke schön. Mir auch. So, dann gibt es jetzt wieder die Dauerschleife mit Entspannungsmusik. Gute Besserung.
Tschüss.
Tschüss.